Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Beats und Treats, Folge Nummer 7. Heute mit einer Besonderheit, nämlich wir das erste Mal zusammen in einem Raum.
Oh yeah.
Deswegen muss ich jetzt gar nicht fragen, wie es dir geht, weil ich ja schon das weiß. Wir sind hier im schönen Mainz beim Schuko im Studio. Und haben hier gerade ganz kompliziert aufgebaut, weil wir heute nämlich auch einen Gast dabei haben. Aber erstmal, unser Thema ist heute Streams rules everything around me.
Mhm.
Also es geht um die Zukunft der Musikbranche und der Digitalisierung. Und dafür haben wir einen Gast heute, Premiere bei uns, erste Mal mit einem Gast zugeschaltet aus Berlin. Marc Leopold Seder ist Senior A&R bei Believe. Hallo Marc.
Hallo.
Na? Grüß Gott. Geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja. Schönen langen Arbeitstag gehabt.
Und schön jetzt noch Podcast.
Senior A&R und jetzt noch ein bisschen klugscheißen hoffentlich.
Sehr geil. Erzähl doch mal erstmal ein bisschen, was du genau machst und was euer Laden Believe da so macht und so grobe Job Description.
Also der Laden, also Believe, ne, das ist ein Vertriebsdienstleister, so von seinem Selbstverständnis, also jetzt kein Label und auch nicht irgendwie so das Klassische, was man kennt so von Vertrieben, die halt irgendwie Lagerhäuser betreiben und Platten von A nach B verschippern und so weiter, sondern wir sind ein Vertriebsdienstleister, spezialisiert auf digitalen Musikvertrieb, ist mittlerweile eine relativ große Firma, kann man so sagen, die viertgrößte eigentlich jetzt, was den deutschen Markt angeht, hinter den Majors, Marktanteil, was urbane Musik angeht, beziehungsweise Hip-Hop, sind wir da auch schon ein bisschen weiter. Ich glaube, wir sind gerade auf Platz 3. Genau, und mein Job ist, ich bin halt A&R, was jetzt natürlich immer diverse Assoziationen hervorruft, weil der A&R wahrscheinlich im Rap die meist geschmähte Figur überhaupt ist.
Mhm. Ich dachte, den Leuten, die ist das nicht der Typ, der immer mit den ganzen Artists rumkoksend durch die Stadt zieht?
Ja, genau. Also der erst mit ihnen koksend durch die Stadt zieht und
das Ganze, in Rechnung stellt.
Und das ganze Budget verballert dabei.
Genau, was man dann natürlich, weil wenn sie den Knebelvertrag dann unterschrieben haben, einfach natürlich alles verrechenbar macht.
Genau.
Und dann ne, kommen wir auf unsere Kosten. Nein, natürlich ist das nicht so. Das ist halt einfach eine ganz andere, ziemlich moderne Herangehensweise. Also ich bin kein A&R in dem klassischen Sinne, so dass ich jetzt hier auf ein Konzert gehe, dann entdecke ich da eine Band und sowas und dann quatsche ich die voll und am Ende machen wir Bandübernahmevertrag und ich bestimme dann alles, was da so passiert. Das ist als Vertriebsdienstleister ist man da einfach in einer ganz anderen Rolle. So. Also prinzipiell bin ich eher so eine Art Talent-Scout und führe halt einfach Gespräche mit Künstlern bzw. Labels und Managern, die halt einfach einen Vertriebsdeal suchen. So, ne? Und dann, sobald die bei uns unterschrieben haben, habe ich natürlich noch so eine beratende Funktion, aber ich bin jetzt nicht so nah am Produkt, sodass ich dann so A&R-mäßig so, hey, hier muss noch mehr Cowbell rein oder was weiß ich. Also das ist so gar nicht mein Ding. So, sondern es geht wirklich darum, dass man den Leuten halt einfach den passendsten Deal irgendwie sucht, damit sie selbstbestimmt und auf Augenhöhe als Partner halt einfach ihre Musik rausbringen können und im besten Fall im Laufe der Vertragslaufzeit natürlich halt auch noch das ein oder andere lernen über das Musikbusiness. Und deswegen bin ich da auch relativ glücklich, weil es so ein bisschen eine andere Herangehensweise ist, halt nicht so diese Evil-Plattenfirma, so, sondern man versucht halt den Leuten Selbstständigkeit beizubringen im Rahmen von einem Vertriebsdeal, berät sie, was Strategien angeht, was man dann alles so beachten muss, wenn man digital released und guckt halt, ne, dass man die Ideen und das, was die Künstler halt machen, einfach bestmöglich im digitalen Markt umgesetzt bekommt. Das
und
ist so, das ist mein Job.
Marc, kurze Frage, kann das jeder machen? Kann das jetzt so der Bedroom-Producer, der jetzt sagt, ich möchte unbedingt jetzt in einer Lo-Fi-Playlist stattfinden, ich finde meine Beats gut genug, kann er dich einfach anschreiben oder wie ist da so euer Ablauf? Oder?
Ja, dann gibst du ihm meine Nummer so, sagst ihm, er soll vorher schreiben und dann können wir gerne telefonieren.
Okay.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber das ist gut, da hat sich ja jetzt schon quasi einiges dann geändert, ne? Also Es ist sozusagen, in dem Moment, sage ich mal, wird da die Plattenfirma obsolet oder...
Obsolet in dem Sinne nicht, weil man quasi diese Jobs, die klassischerweise eine Plattenfirma erledigt, die gibt man so ein bisschen in die Hand des Künstlers zurück, beziehungsweise übernimmt auch teilweise die Aufgaben. Also es ist so...
Und man hofft dann natürlich, dass der Künstler das auch entsprechend gut macht und das macht wahrscheinlich der eine besser und der andere dann halt schlechter.
Ja, also das Ding ist, es besteht ja im Wesentlichen einfach aus zwei Säulen. So, ne? Das eine ist halt, dass du das Produkt halt vernünftig hinbekommst, also sprich deine Musik vernünftig machst und ja, halt Mischen mastern lässt und so weiter. Also dass man halt ein fertiges Produkt hat, mit dem man arbeiten kann und dann halt so Videos drehen und so ein Zeug. So, ne? Also sprich, das sind die Sachen, die der Künstler machen muss, plus Social Media, habe ich jetzt vergessen, das ist natürlich sau wichtig. Mhm. Und wir gucken dann, dass das irgendwie technisch sauber weltweit an alle Stores ausgeliefert wird und dass es dann auch in Playlisten kommt und so weiter. Also darum kümmern wir uns. Also das Label in dem Sinne ist nicht wirklich obsolet, aber es ist nicht mehr so eine Riesenmaschinerie notwendig, um eine Rolle zu spielen auf dem digitalen Musikmarkt. Also du musst jetzt nicht mehr jeden Praktikanten mit bezahlen und keine Ahnung, die Miete für irgendein riesiges Haus und dieses ganze Schlachtschiff, das muss nicht unbedingt gefüttert werden, um irgendwie eine Rolle zu spielen. So, ne? Wenn du halt ein vernünftiges Team um dich rum hast, die halt wissen, was sie tun, dann kannst du als Künstler auch mit denen einfach weiterarbeiten, indem du dir halt einen Vertriebspartner suchst, der weiß, wie es halt funktioniert. Also es ist nicht obsolet, es sind nur Aufgaben, die man tatsächlich selber auch übernehmen kann. Vieles ist ja auch, muss man mal ganz ehrlich sein, so, ne? Vieles ist ja auch so eine Blackbox immer gewesen für Künstler, wenn die zu einem Label gehen.
Ja, klar.
Dann kriegen die da so Begriffe um die Ohren gehauen, so das müssen wir machen, Marketing, dies, das. Und im Endeffekt, wenn man erklärt, was da genau passiert, dann wird auch allen klar, dass man da halt eigentlich nur mit Wasser kocht und dass das auch Dinge sind, die man sich so wie produzieren oder rappen lernen halt auch drauf schaffen kann, ohne sich jetzt irgendwie einschreiben zu müssen oder sich dann ein Bein zu brechen.
So. Man muss es halt nur dann auch, also man muss halt auf der einen Seite natürlich dann auch, um jetzt mal eine ganz kleine Lanze für die Labels zu brechen, man muss natürlich auch das dann sich drauf schaffen wollen und auch tun, ne? Und das auch trotzdem gut machen, so, weil ich kenne natürlich auch eine Menge Künstler, die dann irgendwie so, ich mache das dann alles selber und dann merkst du halt, es fängt dann in der Abrechnung an, dass es dann nicht ordentlich abgerechnet wird an deren Partner, ne? Oder dass dann halt die Promo doch nicht so gut betrieben wird, wie sie betrieben werden könnte oder wie auch immer, ne? Also das ist halt, sollte man nur den Leuten auch mit so ein bisschen auf den Weg geben, glaube ich, dass es, wie du schon natürlich sagst, es ist nicht obsolet, sondern es ist nur, Barrieren sind tiefer, aber man muss halt...
Der Job muss nach wie vor erledigt werden. So, ne? Genau, man merkt einfach nur, dass es oftmals, vor allem wenn es jetzt um sowas wie Social Media und so weiter geht, da merkt man halt einfach, dass Leute, die ohnehin irgendwie die Hälfte ihrer Karriere damit verbringen, irgendwie auf Instagram gut dazustehen, dass sie halt auch einfach natürlich viel besser Bescheid wissen über ihre Zielgruppen, weil sie halt natürlich die ganzen Metriken halt direkt vor sich haben und halt auch die Kommentare direkt in ihr Handy bekommen. So, ne? Also da muss jetzt niemand sich hinsetzen und irgendwie eine krasse Marktforschung irgendwie betreiben oder so, wenn er halt einfach 50 Mal steht, so, dein Song ist scheiße, du bist ein Opfer, so, ne, dann nimm das halt ernst, so, und änder was, so, ne? Also da kann dann halt Marketing auch nichts mehr helfen, so. Und das ist so ein bisschen das Ding, so, du hast halt einfach viel direkteres Feedback, die Leute sind viel, ja, wie sagt man, die gehen viel bewusster mit Zahlen um, also je jünger die Künstler sind, mit denen wir zu tun haben, desto weniger Quatsch kann man denen auch erzählen, ganz ehrlich, ne, also weil die wissen halt einfach, was eine gute Zahl ist bei Spotify und die wissen halt auch, was eine gute Anzahl Kommentare bei Instagram ist. Die wissen das. So, ne? Und dementsprechend sind das auch Leute, die den Job halt dann auch irgendwie am besten können oft. Das ist, und finde ich einfach aus dem Grund halt auch einfach gut, weil ich ja immer sehr für dieses Hip-Hop-Prinzip der Selbstermächtigung bin und war, so sprich, nimm deine Sachen irgendwie selber in die Hand, dann brauchst du dich auch hinterher nicht beschweren, sodass jemand deine Karriere verkackt hat. Und diese, nach dieser Maxime verfahren halt auch sehr viele mittlerweile, was sehr erfreulich ist, weil das kommt einfach dem Gedanken, der hinter dieser ganzen Kultur steht, so ein bisschen näher als dieses, okay, ich bin erst Untergrund und dann switche ich zu Major und auf einmal bin ich Teil einer Maschinerie. So, nein, du kannst halt auch sehr erfolgreich sein und komplett independent bleiben. So, das ist halt, das ist schön.
Das heißt auch so im Umkehrschluss, dass ihr eigentlich so ein Gatekeeper, ein Türöffner für junge Künstler sein könnt, ne? Und das auf einem gesunden und vielleicht auf einem organisch wachsenden Wege sozusagen stattfindet.
Naja, Gatekeeper heißt ja immer so ein bisschen so, dass man da sagt, so, okay, nee, du kommst hier nicht rein. So, ne?
Okay, ja.
Es gibt natürlich halt einfach diverse Wege, um trotzdem da reinzukommen. Und das sind halt diese ganzen DIY-Vertriebe.
Also, genau.
Ob das jetzt TuneCore oder SpinUp oder RecordJet oder wie auch immer, die ja nach dem Prinzip arbeiten, du meldest dich dort an und dann kannst du an dem Markt teilnehmen. Also sprich, die Gatekeeper-Funktion in dem Sinne fühle ich halt ehrlich gesagt nicht so richtig, weil es einfach überhaupt nicht mit dem Alltag zusammenpasst, den ich da habe. Also es ist nie so, dass wir jemandem sagen, so nein, du darfst nicht oder nee, das wird nichts oder so. Ne? Das äußert sich dann halt einfach in anderen Dings. Ja, so, ne? Also wenn du halt einfach nur so und so viele Streams machst, so, dann musst du halt dein ganzes wirtschaftliches Backoffice oder wie auch immer man das nennt, das musst du halt dann so anpassen, dass es halt mit dem zusammenpasst, was du halt umsetzt.
Okay.
Aber dir verbietet mittlerweile halt einfach niemand mehr, an diesem Musikmarkt teilzunehmen. Es gibt halt einfach x Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Und ne, Gatekeeper sind dann eher die Leute, die Playlisten kuratieren, weil Playlisten halt einfach einen großen Anteil dessen ausmachen, was da umgesetzt wird. Und wenn du halt nicht in eine Liste kommst, dann sind halt deine Umsätze ein bisschen geringer.
Das ist ein Thema, da werden wir gleich noch drauf einkommen. Ich hätte jetzt noch eine Frage.
Mach du zuerst.
Was hat sich denn da jetzt verändert oder kannst du eine Veränderung feststellen, sicherlich sogar, wie ihr Künstler aussucht, na, also zumindest in dem Moment, wo ihr sagt, da sehen wir irgendwie extrem viel Potenzial drin, da haben wir vielleicht sogar, da wollen wir sogar einen Vorschuss zahlen oder wie auch immer. Nach was wird das ausgesucht? Hat sich da so ein bisschen was geändert? Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, so mit Instagram-Zahlen etc. Oder schon vorhandenem Hype. Wie wichtig ist das versus, sage ich mal, dem klassischen, boah, der kann einfach super gut singen, super gut rappen oder super gut produzieren oder was auch immer?
Naja, da hat sich halt insofern verändert, so dass man sich natürlich alles rund um die Kunst halt natürlich genauer anguckt. So, ne? Also bei jemand, der jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung hat, wie er Instagram benutzen soll, so, der jetzt irgendwie so eine, einfach keinen Bock hat, seine Fresse da jeden Tag reinzuhalten und irgendwie sein Essen zu fotografieren und so. Ne? Also wenn da kein natürlicher Zugang zu Social Media ist, dann ist es halt auch super schwer, den Leuten da auf die Sprünge zu helfen. Ne? Also sprich, wir gucken natürlich genau darauf, so wie hat der seine Kanäle so unter Kontrolle, wie gut pflegt er die, wie ist so die Bindung zu den Fans, mit wem interagiert er, ne? Weil das sind halt alles immer Dinge, die sind die wesentlichen Plattformen, auf denen man dann halt auch wirklich was promoten kann. So, ne? Also jemand mit 500 Instagram-Followern, der kann halt schlecht irgendwelche Links in der Story posten, weil es halt erstmal technisch nicht geht, weil es erst ab einer gewissen Größe irgendwie machbar ist. Und er hat dann halt für einen potenziellen Release natürlich halt auch super wenig Audience, denen man das anpromoten kann. So, ne? Du hast ja quasi diese Logik, so du musst deine Channels aufbauen, über die kannst du dann deine Musik promoten. Und wenn da nicht genügend da ist, so dann gucken wir uns das natürlich irgendwie schon zweimal an. So, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass wir so super Talente, die einfach nur gut rappen können oder so, nicht irgendwie mit denen Geschäfte machen oder so. Natürlich, da muss man halt dann irgendwie gucken, dass man die vernünftig berät und so weiter. Aber es ist halt einfach sehr wichtig, zu gucken, ob die Leute ihre Kanäle, über die dann wirklich der wesentliche Teil der Promo stattfindet, da ja ganzen Magazine und so nicht mehr die den Reach haben, den sie mal hatten. Genau, und da muss man halt gucken. So. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie gerne alles signed, wo die Leute wirklich super viel Following haben. Das ist halt oft so, dass vor allem insbesondere YouTuber gerne ein bisschen die Musik rüber crossovern wollen. Aber das kann man nicht eins zu eins übersetzen. So, okay, der hat eine super Reichweite, also wird er auch gut streamen. Oder die Musik ist dann egal. Das kann man überhaupt nicht so sagen. So, ne? Also weil es setzt sich tatsächlich schon irgendwie die gute, also ne, ja, ist eine Ansichtssache. So, ne? Aber es wird jetzt nicht totaler Scheiß irgendwie im Streaming gut funktionieren. Nur weil die Leute ihre Socials unter Kontrolle haben. So. Mhm. Das ist nicht so. Also weil es geht ja tatsächlich da immer noch darum, die Musik anzuhören. Und wenn das weniger als 30 Sekunden sind, dann wird der Stream ja auch nicht gezählt. Und deswegen, man muss das schon, also die Kunst steht nach wie vor im Vordergrund. Zur Kunst als Rapper zumindest gehört aber auch einfach immer die Inszenierung mit dazu. Die Inszenierung findet halt jetzt nicht mehr nur im Videoclip und auf dem Plattencover statt, sondern vor allem auf Social Media. Und das gucken wir uns natürlich genau an.
Okay, das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein junger Künstler bin und sage, hey, Belief ist für mich etwas, das möchte ich gerne, mit denen möchte ich arbeiten, ich habe da Bock drauf. Yeah. Und man kommt auf so einen guten Vibe und das passt auch irgendwie und man hat eine Vision zusammen. Könnt ihr dann auch abseits der, sag mal, Spotify-Playlisten, könnt ihr auch Promotion? Habt ihr Kontakte zu guten Leuten in der Industrie, wo man auch weiß, das sind jetzt nicht diese typischen, ey, wir pitchen euch hier für 500 Playlisten und ihr bezahlt 19 Euro dafür, sondern habt ihr da ein Netzwerk, das ihr anbieten könnt? Gerade weil das Thema Promotion ist ja ein super wichtiges Thema, weil auf Instagram, das dauert ja ewig, bis man sich was wirklich aufgebaut hat. Ja. Da braucht man ja Hilfe.
Ja, das stimmt, ne? Also das hängt so ein bisschen auch von dem Deal ab, den man mit uns eingeht. Mhm. Aber was immer dazu gehört, auch bei den Basic Deals, ist Playlisten, Pitching und Trade Marketing. Also dass man im Handel, im Musikhandel, der ja jetzt einfach Streaming Stores sind, dort halt einfach Bescheid sagt, so hey, wir haben dieses und jene Produkt, wir hätten das gerne in der und der Playliste und da im Austausch mit den Stores sind. So, das ist natürlich ist das so ein bisschen wie früher ins Radio oder in ein Magazin zu kommen und so. Und deswegen verbuchen das die Leute gerne mal unter Promo. Mhm. Es ist aber einfach Handelsmarketing. Also es ist einfach eine andere Baustelle als jetzt wirklich klassische Promotion. So, ich will ein Interview irgendwo haben. So, das sind einfach zwei unterschiedliche Baustellen. Aber natürlich, wenn wir da viel Potenzial sehen, dann haben wir da auch selber in-house irgendwie Leute, die sich um so eine Dinge wie Social Media Marketing etc. halt auch kümmern können. Mhm. Es ist einfach nur ein anderer Deal, so, ne, wo man dann einfach mit ein bisschen mehr Manpower und Expertise halt irgendwie einsteigt. Also der klassische Vertriebsdeal bei uns, der beinhaltet das nicht. So, da muss man sich dann schon selber irgendwie drum kümmern um Instagram und so weiter.
Das finde ich, da finde ich eine ganz spannende Frage, die sich aufdruckt. Die hatte ich nämlich bei mir hier stehen und die hast du jetzt anders beantwortet, als ich das quasi jemals gesehen habe. Und zwar habe ich hier stehen, ist die Playlist sozusagen das neue Formatradio. Und jetzt hast du quasi die Playlist aber eher zu so einer Art Saturn-Auslagestelle gemacht.
Ja. Yeah.
Wie würdest du das empfinden? Ist es quasi eher jetzt sozusagen dieser Saturn-CD-Stand, in dem ja quasi früher auch nicht alles drinne stehen konnte? Und wenn du es geschafft hast, irgendwie dann im Hip-Hop-Bereich dort zumindest mal zu stehen in allen Läden, dann hast du ja quasi schon den ersten Gatekeeper geschafft, ja. Yeah. Und für mich hat sich so dieses Playlisten-Ding eher angefühlt wie so das neue Formatradio, wo man halt irgendwie, wenn man passende Musik für das Format macht, dann halt auch die Möglichkeit hat, vielleicht in diesem Format Playlist stattzufinden. Oder ist es tatsächlich eher so eine Art, guck mal, hier ist eine Auslage des aktuellen Angebotes und wenn du es magst, dann schiebst du doch in deine eigene Playlist rein und hör dann noch weiter und daraus entwickelt sich dann quasi erst der Hit.
Es ist ein Hybrid, so, ne? Ja, also weil die Stores selber, die begreifen natürlich ihre, also jetzt in der B2B-Kommunikation, so, ne, sind das einfach deren Verkaufsflächen. So, ne? Das war vorher die Download-Stores und davor die CD. Also sprich, was die Stores berücksichtigen in ihren redaktionellen Entscheidungen, also ich sage jetzt schon redaktionell, ne, so, aber im Endeffekt sind das Verkaufsflächen, so die Playlisten. Dass die das natürlich anderweitig auch gern mit Leben füllen und sagen, okay, das ist eine Liste, da stellen wir alle neuen Sachen vor, so, da kannst du mal ein bisschen suchen, ob dir was passt, so, ne? Und andere, die halt dann wirklich so eher auch so gedacht sind wie so eine Art Charts, so, ne? Also jetzt so eine Playlist, in der zum Beispiel nur die großen Hits drin sind, so, die sind dann natürlich nicht mehr so, hier, vielleicht entdeckst du was, sondern das ist dann schon so gedacht, so ein bisschen wie Charts, so, ne? Und deswegen, man kann immer nicht so genau sagen, so.
Das wäre dann quasi eher so ein bisschen dem Format, dem Top-40-Radio quasi entsprechend. So, ne?
Ja, das Ding, den Radio-Vergleich, den mag ich deswegen nicht so richtig, weil beim Radio kannst du dir ja nicht aussuchen, was du hörst. Und du schaltest es an und es dudelt halt so vor sich hin. Und wenn da jetzt irgendwie Sachen kommen, die du nicht magst, dann musst du halt warten, bis was anderes kommt oder du wechselst den Sender. Bei einer Playlist kannst du natürlich, okay, sagen, ich mag diesen Song nicht, ich skippe einfach weiter oder ich klicke einfach in die Mitte der Playlist oder wie auch immer. Du kannst ja auf Shuffle hören, alles Mögliche so. Ne? Deswegen ist es eben nicht diese Art von Formatradio, die dir halt einfach vorsetzt, was du zu konsumieren hast und du kannst nicht aus, so, sondern es ist in dem Sinne natürlich von der Auswahl schon so ein bisschen so, aber die Art und Weise, wie du sie kommunizierst, ist dir halt offen gelassen. So, ne?
Ja.
Dementsprechend ist es halt, ne? Also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber nur mit einem Bein, sagen wir so.
Ja, also ja, es sind halt auch, es kommt halt einfach ein, es kommt diese interaktive Ebene dazu, die natürlich weder der dieser Turnauslagefläche noch das Radio hat, in dem ich quasi dann sagen kann, ich höre weiter, ich klicke weiter, ich nehme einfach ganz schnell eine andere Auslagefläche, ich höre eine andere Sendung des Radiosenders in diesem Moment, die vielleicht eigentlich erst 3 Stunden später kommt, die höre ich jetzt dann plötzlich. Das habe ich natürlich alles, diese Möglichkeiten. Aber ich fand diesen Vergleich mit dem Saturn-Markt-Auslagestelle, fand ich irgendwie, ist tatsächlich vielleicht sogar fast ein bisschen treffender als dieser Radio-Vergleich, der natürlich als allererstes immer kommt, wenn man über Streaming-Playlisten nachdenkt. So.
Ja, also aus unserer Sicht, so, ne, aus der Sicht von einem Vertrieb oder von einem Label jetzt auch oder so, ne, ist halt der Vergleich mit den Auslageflächen ist halt viel treffender, weil es im Endeffekt derselbe Weg ist. Es ist einfach ein Vertriebsweg und du willst einfach an die prominentesten Flächen. Das waren früher halt, ne, das oberste Regal, keine Ahnung, oder der Pappaufsteller beim Eingang vom Mediamarkt, so, und jetzt ist es halt Modus Mio, so, ne? Und ja, der Weg dorthin, also was du dazu tun musst und mit wem du da reden musst und ne, was da halt einfach alles für Arbeitsschritte drin sind, so, der ist halt sehr ähnlich, ne? Also ich mache gerne immer diesen Vergleich, wenn ich erklären muss, was Trade Marketing bzw. Handelsmarketing ist, dann sage ich so, ja, früher hätte man da Außendienstmitarbeiter gehabt, die halt zum WOM oder
wer oder was ist dein WOM?
Ja, für die ganz, ganz Alten, so, ne? Okay. Der da halt hingefahren ist mit so dem Sortiment und halt den Leuten versucht hat, das irgendwie aufzuquatschen und sich darum gekümmert hat, dass es möglichst prominent platziert wird, so, ne? Mhm. Dann gibt es halt die schiere Auslieferung, also weißt du, wo man dann einfach mal CDs dahin schickt und keine Ahnung hat, wo sie dann landen. Da wurde dann kein Handelsmarketing gemacht, sondern wirklich nur ausgeliefert. Und heutzutage ist es halt so, dass wir eigentlich genau das Gleiche machen. Also es gibt halt einfach die Möglichkeit, dass einfach was nur vor die Tür gestellt wird. Also sprich, wir liefern es einfach aus. Und dann gibt es halt das, wo man sich um Handelsmarketing kümmert, nur dass man eben halt nicht in WOM fährt und den besten Platz für die Schallplatte sucht, sondern halt einfach mit den Editors von den Playlisten in Kontakt tritt und sich darum bemüht, dass sie möglichst prominent in Playlisten die Songs platzieren, die wir ausgeliefert haben.
Und jetzt kommt da natürlich die Frage, die wahrscheinlich alle immer interessiert und die man auch aber wahrscheinlich gar nicht beantworten kann. Was sind denn die stärksten Argumente, die man dann hervorbringen kann, oder was führt denn dann dazu, in einer Modus Mio stattzufinden, sage ich mal, oder in einer Top of the Week Playlist oder wie auch immer?
Ja, also ich meine, da ist natürlich auch dadurch, dass die Stores halt auch ein eigenes Interesse daran haben, Sachen dort zu platzieren, die dann auch wirklich gut ankommen, weil die natürlich auch damit ihr Geld verdienen. Und halt auch, die machen aus Playlisten, machen sie ja Marken und so, ne? Das muss ja irgendwie funktionieren. So, ne? Also sprich, können die da nicht so völlig random oder super individuelle Redaktionstipps da reinpacken, so, sondern das ist halt einfach eine Mischung aus dem, was erwartungsgemäß sehr gut funktioniert, also sprich von Künstlern, die bisher auch schon gut funktioniert haben und halt eben auch Songs, die eine gewisse Grenze halt überschritten haben. So, ne? Also wenn man sagt, okay, ein Song kommt raus, dann hat er nach übers Wochenende 2 Millionen Streams, so, dann fällt das natürlich irgendwie allen Beteiligten auf. Wir gehen dann los und sagen, hey, der funktioniert voll gut, wollt ihr den nicht ein bisschen prominenter platzieren? Die sagen, hey, der funktioniert voll gut, dann ist er vom Level her halt auch für unsere Top-Playlisten irgendwie geeignet und dann packen die den da rein. Was das jetzt konkret irgendwie für Musik sein soll, so, ne, das kann man sich ja halt da auch einfach mal quer hören. So, ne? Mhm. Und dann wird einem vielleicht auch auffallen, dass das natürlich alles relativ ähnlich ist von der Farbe her. So. Also das ist jetzt die kompletten stilistischen Ausreißer wirst du in Playlisten nicht finden, weil Playlisten einfach darauf konzipiert sind, möglichst kohärent zu sein. So, ne? Also weil das Schlimmste, was dir in der Playlist passieren kann, ist, wenn die Leute halt skippen. So eine Playlist ist dafür gedacht, dass sie einfach
durchläuft. Da ist die Parallele zum Radio auch wieder da. So, ich kann mich noch über kennst du das Wort Abschaltfaktor noch? Ja. Wurden dann ja so Radio-Edits von Songs gemacht. Ich kann mich entsinnen an einen Song, den wir mal produziert haben und dann, oder da war ich im Writing mit drin und dann musste hat der Producer, ich glaube, nochmal 1.000 Euro bekommen dafür, dass er ein Radio-Edit davon gemacht hat, wo er die Drums leiser gemacht hat und die Gitarren etwas leiser und einen Break, der irgendwie eine Sekunde lang ging, wo so ein Aushall war, wo dann der Radiopromoter sagte, nein, da brauchen wir einen neuen Radio-Edit und da muss diese eine Sekunde Stille muss aus diesem Song raus, weil es könnte ja sein, dass jemand in dem Moment gerade in den Radiosender reinklickt und dann weiter war. Und ich dachte so, okay, machen wir noch Mucke oder ist das jetzt schon irgendwas anderes also hier?
Diese Problematik oder sagen wir mal diese Aufgabenstellung, wie arrangiere ich einen Song oder wie mische ich einen Song, sodass er in Playlisten halt gut funktioniert, die ist komplett akut so. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr der Radio-Edit, sondern das ist so, mach deinen Song einfach so, dass er in Playlisten halt einfach gut funktioniert. Da gibt es halt einfach bestimmte Metriken, auf die man da guckt. Und wenn man die durchschaut hat, dann kann man das schon so auf Playlisten optimieren. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Rapper bist, so der einen Song gemacht hat mit einer super starken Hook, wo die Melodie super leicht im Ohr bleibt, dann guck halt, dass der so arrangiert ist, dass in den ersten 30 Sekunden, die du überstehen musst, ohne dass jemand skippt, damit der Song irgendwie gewertet wird und du auch dafür Kohle bekommst, dass da halt einfach schon Elemente von der Hook irgendwie zu hören sind. So, ne? Dass alles, was sexy ist, irgendwie direkt am Anfang ist. Bei Rappern ist das auch so, wenn man mal da reinhört, so, wenn die so Trademark-Adlibs haben oder so, die kommen immer relativ am Anfang, so damit man, wenn man nur ganz kurz in den Song reinhört, schon sofort weiß, was da Phase ist. Also das ist die Melodie, das finde ich geil. Das sind die Instrumente, die da benutzt wurden. So, das ist der Rapper, der hat jetzt einmal Bra gemacht oder keine Ahnung und ich weiß sofort, wer es ist. Das gibt es immer noch, so dass man das daraufhin optimieren kann. Ist natürlich immer so eine Glaubwürdigkeitsfrage, aber die ist ja den meisten ohnehin irgendwie wurscht, weil sie halt wollen, dass die Sachen da laufen. Und das sind ja auch jetzt eben halt oft nicht Sachen, die einem wirklich wehtun. So, ne? Also
nein, aber das ist ja auch so, dass das ja schon immer so war. Ne? Also auch, dass quasi das Medium die Musik in ihrer Darstellungsform beeinflusst hat. Also als dann irgendwann die Schallplatte, das haben wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gehabt, ne? Dass dann die Schallplatte eine gewisse Spiellänge hatte und daraus dann irgendwie das Albumformat wurde und man irgendwie mal gesagt hat, na, da machen wir jetzt halt 12 Songs und die sind dann ungefähr so und so lang. Und dann kam der Radio Heinz und hat gesagt, wir haben, weiß ich, so und so viel Radio Werbepausen da drinne und da passen so und so viele Songs und deswegen ist der dann zwischen 3 Minuten 15 und 3 Minuten 40 und länger darf der nicht sein. Und es darf irgendwie keine gesprochenen Intros haben oder irgendwie solche Sachen. Ne? Und jetzt hat man halt diese Playlist und jetzt Was mir auffällt, ist, dass die Songs auf jeden Fall kürzer wären. Und ich würde einfach mal mutmaßen, ohne das jetzt beweisen zu können, aber ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass der Artist einfach darüber nachdenkt und sagt, okay, wenn mein Song 4 Minuten lang ist und derjenige findet den gut, dann hat der, wenn er den öfter hören will, dann muss er den ja quasi, kann er den in der Stunde nur noch, jetzt hätte ich 6 Minuten sagen müssen, hätte ich es besser rechnen können. Sagen wir mal 6 Minuten, dann sind's, kann er ihn 10-mal hören in der Stunde. Und wenn der Song aber nur 1 Minute lang ist, dann kann er ihn halt 60-mal hören in der Stunde und muss ihn quasi auf Repeat schalten und kann natürlich mit 60 Streams viel mehr Geld verdienen als mit 6 Streams. Also das ist jetzt mal ganz hart, so ist es natürlich nicht, aber ist ja klar. Ne? Also auch dieses klassische, ich kann mich an die 90er-Rap-Sachen erinnern, da war irgendwie der 3-Ströfler, nennt man ihn so, den 3-Ströfler, der war auf jeden Fall so, das war so Standard und es war auch völlig verpönt. Also ich weiß so, die Alben, die man 2017 noch rausgebracht hat, die fingen immer mit einer Rap-Strophe an und so schon seit 2018, 19 ist das eigentlich völlig umgedreht, dass immer die Hook am Anfang ist, dass die Strophen auch nicht mehr 16, sondern nur noch 12 Takte sind und dass es eigentlich auch nur noch 2 gibt.
Oh. Ja, also ich meine, das hört man von Künstlern, die schon ein bisschen länger dabei sind, auch so, ne? Dass die halt sagen so, ey, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt ein Album und dann muss ich jedes Mal 3 16er schreiben für einen Track, so, Horror, wie haben wir das früher hinbekommen, so, ne? Das ist wirklich schon so, ne? Aber ja, ich meine, das kann man jetzt so oder so sehen. Also ich finde zum Beispiel, was Rap-Songs früher oft so für ein Problem hatten, waren halt auch einfach so, dass die Dichte an wirklich zwingenden Performance-Momenten hoch war. Ne? Also wie oft hat man irgendwie einen Rap-Song gehört, dann sind in der ersten Strophe 2 geile Lines und so, aber das super Spektakuläre macht er dann in dem zweiten 16er und so. Da würde man sich halt heute hinsetzen und sagen, ey, wo kann man das auseinanderschneiden, dass die ganzen spektakulären Sachen halt in einen 12er passen, so. Dementsprechend sind die Sachen halt auch einfach nicht mehr so, ja, wie soll man es jetzt sagen, nicht mehr so stumpf, deep, weißt du? So im Sinne von, das kann jetzt auch einfach mal 1 Minute lang so vor sich hin eiern, so im selben Modus, so was Flow und Instrumentierung und überhaupt halt einfach, wie ist das gemacht irgendwie? Mhm. So, sondern dass man versucht halt, möglichst viele spektakuläre Momente irgendwie in relativ kurze Zeit zu packen. So, und dementsprechend sind ja auch so Bridges und Pre-Hooks und was weiß ich nicht alles irgendwie halt super spannend geworden für Rapper, weil, ne, weil es halt einfach sexier ist, als da noch 2 Zeilen irgendwie über deine Mutter. So.
Man also kommt halt auch ein bisschen schneller auf den Punkt, so, ne? Also ich finde, das Thema, es wird manchmal nicht drum herum geredet, das war, fand ich früher in Deutschrap manchmal auch so, ey, du musst es unbedingt 16er haben, ne? Und da wurde in dem 16er, dem dritten 16er eigentlich das wiederholt, was im zweiten 16er auch irgendwie gesagt worden ist. Oder du hast ein Feature gemacht.
Und wenn du denn den Feature-Artist nicht geil fandest von deinem Lieblingskünstler, dann dachtest du, oh, ich fand den Song eigentlich geil, aber jetzt muss der 16...
Warum ist dieser Part jetzt da, ne? Es kommt halt jetzt mehr auf diesen Song an. Es ist vom Songwriting her, finde ich, viel spannender, weil du mit weniger Zeit auskommen musst. Das heißt, du musst auf dieses Thema kommen und... Das finde ich, Musik jetzt zu hören, schon, das macht auf jeden Fall was anderes mit einem, finde ich. Also
ja, ich finde auch diese ganze Geschichte stärkt so ein bisschen so Produzenten, weil die ja im Endeffekt diejenigen sind, die dann das den Song irgendwie fertig machen. So, ne? Und wenn die da halt einfach nicht die Aufgabe haben, möglichst den schönsten Teppich nur für den Künstler irgendwie auszurollen, sondern das Ding halt einfach so rund zu machen, dass halt auch jeder frisst, sag ich mal, da sieht man die Arbeit von Produzenten halt viel stärker. So, ne? Also das deswegen fand ich es irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, so wer sich da so auch so rauskristallisiert hat so in den letzten Jahren, wer halt auch gute Sachen für den Streaming-Markt irgendwie produzieren kann. So, das ist
aber das halt, ist, muss man auch ganz klar sagen, ist halt natürlich auch wieder was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel mit Queen vergleichst, wo du Bohemian Rhapsody hast, sowas wird heute, glaube ich, kein großer Artist. Weiß ich nicht, also ob er das machen würde.
Das ist jetzt vor allen Dingen die große Frage, die ich spannend finde, ist nämlich, wie schafft man es denn dann? Oder was sagst du einem Künstler, der zu euch kommt und wo du sagst, oh wow, das ist mega deep oder gar nicht mega deep, völlig egal, aber es ist nicht playlistenkonform. Es ist halt etwas anderes, etwas Neues, ne? Also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, da kommt jetzt jemand um die Ecke und macht irgendwie Neo Soul oder keine Ahnung, die grunscheligste Grunge-Mucke auf Deutsch, ne? Weil international ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Sobald es Englisch ist, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, weil es auch da wieder Playlisten gibt. Aber sagen wir jetzt mal, da kommt irgendjemand zu euch und du hast das Gefühl, ey, eigentlich habe ich da gerade den neuen Riesenkünstler am Start, aber ich finde die Playlisten nicht für ihn. Wie kann so einer dann funktionieren, ohne sich jetzt dem Sound einer Playlist anbiedern zu müssen oder quasi sein Alleinstellungsmerkmal dadurch ja schon zu verlieren, dass er es quasi aufgibt, um dann diesen Sound zu entsprechen. Das habe ich halt oft bei Künstlern mitbekommen, die irgendwie mit mir gearbeitet haben und die hatten dann oft so diesen Willen, ihren Sound dem so anzupassen, vielleicht gar nicht den Playlisten, aber dem aktuellen Sound, das hat man wahrscheinlich immer, weil sie auch Angst hatten, sonst irgendwie nicht zu funktionieren.
Boah. Ja, aber das ist auch erstens mal ist das eine total berechtigte Angst, weil je sperriger und je weniger laufkundschaftsfreundlich, desto schwieriger ist es natürlich halt auch Fuß zu fassen in so einem Playlisten-dominierten Game, so, ne? Was ich zu dem sagen würde, naja, also da sagt man, also wir quatschen den Leuten jetzt nicht krass in ihre Kunst rein, so, ne? Also das äußert sich dann halt einfach auf einer anderen Ebene, sodass man halt das dann preislich oder ne, was einen potenziellen Vorschuss angeht oder so, dann halt dahin skaliert, wo man denkt, dass das irgendwie funktionieren kann. So. Also das, ich meine, das ist ja die uralte Frage, so wie sehr passe ich meine Kunst dem Publikum und den Möglichkeiten an, wo man Geld damit verdienen kann. So, ne? Und dass das jetzt irgendwie immer scheiße ist, jemanden von Grund auf irgendwie komplett umzukrempeln, um mit ihm Geld zu verdienen, das ist klar, das ist nach wie vor wahr. Aber die ein oder anderen Tipps kann man da schon geben, so, ne? Also, es sind halt auch einfach eigentlich kleine kosmetische Veränderungen, die man machen kann, um in der Liste irgendwie zumindest formal irgendwie so zu funktionieren. Ob dann das den Leuten gefällt, ist natürlich wieder eine andere Sache, so. Aber wenn du deinen Song unbedingt mit 3 Minuten Wahlgeräuschen anfangen musst, so, weil das irgendwie dein persönlicher künstlerischer Ausdruck ist, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn der nicht nirgends läuft. So, ne? Das ist jetzt halt so, ne? Und dann, ja, jeder Künstler ist da ja auch anders. Viele sind halt auch sehr offen für diese Idee, so, hey, ich will meinen Lebensunterhalt damit verdienen und muss dann die und die Moves machen, damit das funktioniert. Und dann tut ihnen das auch nicht so krass weh. Es sind ja nicht alles irgendwie so extrem verkopfte Leute, die so auf Biegen und Brechen einfach das, was aus ihnen rauskommt, unbedingt genauso auf den Markt werfen wollen. So, viele wollen halt dann auch einfach wissen, was muss ich denn machen, damit das funktioniert. Bei manchen kann man halt einfach nur sagen, so, ey, du machst halt so einen Sound, so, der wird halt einfach nicht für die breite Masse irgendwie funktionieren. Finde dich damit ab, so, passt halt einfach alles, was du machst, irgendwie.
Aber könnte man da nicht einfach auch auf das Pferd setzen der Ausdauer und sagen, hey, weil ich sehe das so ein bisschen, vor 9 Jahren wurde man belächelt, wenn man Instrumentalmusik gemacht hat, ne?
Ja.
Yeah. Ohne Rapper. Das war so, was willst du denn damit? Wer hört denn so einen Scheiß? Ne? Also ich will jetzt nicht widersprechen, weil das, was du gesagt hast, ist ja voll klar. Wenn du im Mainstream stattfinden willst, so, es gibt Regeln. Und das ist auch gut, dass man den Leuten Hinweise gibt, weil viele sind ja auch so komplett lost. Ne? Es gibt natürlich das Internet, wo du dir super viel Informationen holen kannst, auf YouTube-Tutorials. Aber auch da finde ich es ja super, dass ihr als Digitalvertrieb da Hilfestellungen gibt. Das finde ich ja wirklich gut. Aber wenn du halt eine Vision hast und du glaubst an etwas, ist es ja da trotzdem nicht verwerflich zu sagen, okay, dann habe ich halt meinen Wahlgesang. Was weiß ich, weil nachher ist es vielleicht in 10 Jahren das neue Ding. Ne?
Du kannst das ja auch machen. Das ist ja überhaupt kein Ding so. Niemand schreibt dir ja was vor. Das Ding ist halt so, dass wenn du aber den entsprechenden Revenue halt haben willst, dann musst du dir das mit den Wahlgesängen halt überlegen. So, ne? Und das Ding ist, es geht ja, weil du gerade Mainstream gesagt hast, es geht ja gar nicht wirklich um den Mainstream im Sinne von, ich will dahin, wo Musik für alle irgendwie passiert oder so. Mhm. Da geht es ja auch viel um einfach simple Konsum- und Hörgewohnheiten. So, ne? Niemand hat mehr Zeit, so gefühlt irgendwie sich lang auf irgendwas einzulassen. So, ne? Das ist halt auch so. Weil du vorhin meintest, Bohemian Rhapsody, so, ne?
Ja, klar.
Das ist halt einfach in jeglicher Hinsicht zu sperrig für das, wie der durchschnittliche Mensch jetzt Musik konsumiert. So, das ist nämlich halt einfach so, das muss schnell passieren, das muss relativ schnell auf den Punkt kommen etc. Und das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit Streaming zu tun und dass man da jetzt irgendwie marktkonform produzieren muss, sondern es hat einfach damit zu tun, wie Leute Inhalte konsumieren, nämlich viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit und das mit einer Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, so, weißt du? Also ich meine, scroll mal durch, egal was für ein Social-Media-Ding du benutzt und guck mal, wie lange du auf diesen Sachen verweilst. Weißt du, wenn kommt, das Video dauert 3 Minuten, dann bist du doch selber schon so, boah, gebe ich mir jetzt die 3 Minuten, so, weißt du? Du machst dir keine Sorgen über die Zeit irgendwie, dass du eine Stunde lang irgendwie durch Instagram scrollst, aber wenn irgendwas von dir 3 Minuten Aufmerksamkeit verlangt, dann wird es schon schwierig. Und das ist halt einfach
Wenn es aber guter Content ist, der mich wirklich antriggert, dann bleibe ich ja da auch hängen. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich im Gesamtkontext, ne, in der heutigen Welt, was alles, verstehe ich das vollkommen. Ich denke nur, vielleicht bin ich da jetzt auch nicht richtig informiert, aber Musik hat mal mit einer 45 angefangen, ne? Mit einem Format und wurde ja dann auch irgendwie die Longplay-Platte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch immer so Wellen sind, dass irgendwie, jetzt muss das irgendwie alles wieder schnell sein und vielleicht ist auch irgendwann mal der Zeitpunkt da, ich weiß, ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie, aber dass es vielleicht dann auch spannend sein kann, okay, das sind 10 Minuten ein Song, der erzählt mir irgendwie was mich irgendwie wieder runterbringt, was genau das Anti, was das gerade macht oder dieses Anti, schnell, 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 wir leben in einer schnellen Welt, alles ist schnell verfügbar, dass das vielleicht auch dann dafür was werden kann. Dann ist natürlich die Revenue, ich verstehe das ja natürlich, dann kriegst du ja trotzdem nur für diesen 10-Minuten-Song 0,0037 oder 0,32 Cent. Macht dann auf deiner Abrechnung natürlich gar nichts aus.
Es stimmt aber nicht ganz. Ich glaube, dass man für einen längeren Stream, also die Streaming-Revenues passen sich auch ein bisschen der Länge des Songs an. Also ein längerer Song gibt dir auch mehr als ein kürzerer Song, aber wahrscheinlich nicht dreimal so viel. Nee, ist das nicht so?
Nee, es ist einfach ein... Also nicht, dass ich jetzt irgendwie wüsste.
Ich glaube,
so,
er muss eine gewisse Länge, wenn er die überschreitet, dann gibt es nochmal so einen extra Bonus.
Das gibt es bei YouTube. Bei YouTube gibt es ab 10 Minuten kriegst du irgendwie nochmal was on top. So.
Ja. Also um dazu jetzt nochmal was zu sagen, so, ne, diese 45, 7-Inch und so, das ist ja wohl wirklich das gruseligste Korsett, das es in der Musikindustrie jemals gab. So, ne?
Totally
also,
true.
Weil das ja wirklich einfach bedeutet hat, okay, Songs, die wir live spielen und die 7 Minuten dauern, müssen wir jetzt so zusammen dampfen, dass sie halt einfach auf diese blöde 7-Inch passen. So, ne? Also sprich, diesen Druck, das quasi konsumierbar zu machen, den gibt es ja schon immer. So.
Ja, genau.
Und dementsprechend wären auch die Wahlgesänge in den 50ern oder sowas nicht die geilste Idee gewesen. Und die waren es vielleicht mal kurz, als die Langspielplatte ihren Höhepunkt hatte und man irgendwie auf 5 Pappen sich halt ein ganzes Pink Floyd-Album irgendwie reingezogen hat. Mhm. So, da gab es das vielleicht mal, aber trotzdem war ja das auch ein Liebhaber-Ding. Auch wenn das vielleicht weiter verbreitet war oder so. Aber im Endeffekt, wenn man sich aus der ganzen Pop-Musik-Historie alle wichtigen Songs irgendwie reinzieht, die sind alle irgendwie so hingedengelt gewesen, sodass sie im Radio irgendwie Sinn machen. So, weil das halt einfach das war, wo die meisten Leute Musik gehört haben.
Und also die Künstler auch Korsett, natürlich am meisten Geld verdient haben, was heute immer noch das Ding ist. Du verdienst als Künstler am meisten.
Ich finde dieses Korsett, so, der Song kann nur so und so lang sein, weil sonst ist er schwer konsumierbar. Das finde ich, ist keine Fragestellung des digitalen Zeitalters.
Überhaupt nicht. Aber was natürlich eine Änderung birgt, glaube ich zumindest, ist, dass du, wenn, na, also sagen wir jetzt mal, ein Künstler kommt zu euch und er hat irgendwie einen Song, der in der Playlist auch gut funktionieren kann oder Playlist
optimierte
Musik hat, genau, dann hat er ja immer noch einen Song und er kann ja jetzt nicht 12 Songs in die Playlist kriegen, es sei denn, er fängt halt an, diese Musik über einen gewissen Zeitraum gestreckt zu releasen. Das heißt, dieses Format des Albums, ist irgendwie eine Sache, die ist immer noch da, weil, glaube ich, alle Verträge in der Musikbranche von der Live-Branche bis zur Verlagsbranche bis hin zum auch Record-Deal, wobei das sich da schon so ein bisschen auflöst und man mittlerweile auch so Single-Verträge, glaube ich, auch bei euch macht im Vertriebswesen. Aber noch alle so ein bisschen an diesem Format Album hängen. Aber eigentlich ist so ein bisschen die Frage, wie kann man also wird das, bedeutet das jetzt wie der Tod des Albums durch den Streaming?
Ach, der Tod oder? Des Albums nicht. Nee, also so dramatisch ist das alles gar nicht so. Es ist natürlich halt einfach, die Währung ist jetzt eine andere. Du zählst nicht mehr verkaufte Alben, sondern du zählst halt Streams. Und deswegen sind die Währungen natürlich einzelne Songs so. Daraus leitet sich natürlich ab, dass wenn du das Maximum an Revenue halt rausholen willst aus deiner Musik, dann wirst du nicht super viele Songs auf einmal veröffentlichen, sondern immer einen nach dem anderen mit ein bisschen Zeit dazwischen, weil du dann jedes Mal die Chance hast, in eine Playlist zu kommen. So, das ist ja auch das, was wir den Leuten natürlich immer raten.
Ja.
Famöse Single-Strategie, wo man dann einfach einen Song nach dem anderen macht und ob das dann am Ende irgendwie in ein Album mündet oder so, das kann er dann entscheiden irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt. So das Format Album, aber so, dass jetzt sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich will einfach ein Album machen, das stirbt damit nicht. So ist es nur einfach jetzt nicht die gewinnbringendste Art und Weise, irgendwas rauszubringen. So. Aber das ist nach wie vor allem bei Künstlern, die dann so richtige Die-Hard-Fans haben, so ein Album immer noch sehr wichtig ist, weil man sich damit halt auch einfach 1,5 Stunden oder so, Alben können ja so lang sein, wie sie wollen mittlerweile, ne, im Digitalen, dass man sich einfach 1,5 Stunden nur mit der Musik von seinem Lieblingskünstler beschäftigen kann und das einfach so analog zu einem Film sich halt ein Album reinzieht, das gibt es nach wie vor. Und das wird auch einfach nicht sterben, weil halt viele Leute gerne so Musik hören. So. Das Ding ist halt nur, dass der größte Teil des Umsatzes kommt halt von, ich sag mal, Laufkundschaft. Weißt du, so Leute, die halt eine Playlist schaffeln, so, die hören vielleicht einfach 5 Songs so und wissen noch nicht mal so richtig, wer das jetzt ist. So, das ist einfach nur angenehm, die mögen den Vibe, die mögen, was da gesagt wird. Und dann, ob die jetzt daraus irgendwie ableiten, so, hey, ich muss jetzt den Interpreten dieses Lieds irgendwie voll geil finden und ich muss mich mehr für den interessieren, so, das steht denen völlig frei. So, ne? Und jeder, der Fans hat, der weiß ja auch, was die für Erwartungen haben. Und dementsprechend, natürlich wirst du irgendwann ein Album machen, auch wenn du ein Single-Stream-Wunder bist. Einfach nur, weil Leute Bock haben, irgendwie das große Werk irgendwie gesammelt, gebündelt mit allen Hits irgendwie vor sich zu haben. Und manche kaufen dann tatsächlich auch noch physische Produkte etc. Also das Album, das stirbt nicht in dem Sinne. Genauso wenig, wie es gestorben ist, weil es Radio gibt, wo man auch nur einen Song und nicht das ganze Album hören kann. So. Und natürlich, in unseren Verträgen, da kann man auch ein Album reinschreiben. Wir schreiben halt lieber gerne eine Anzahl von Songs rein, weil das so ein bisschen konkreter ist. Weißt du, ein Album kann, ab wann ist irgendwas ein Album? Ab 7 Songs oder so?
Ich weiß, Kanye also hat doch dazu eine Theorie gehabt mit seiner, ab 7 kann er für einen Grammy nominiert werden, deswegen macht er nur noch 7 Track-EPs.
Das liegt aber halt einfach daran, dass bis zu einer gewissen Anzahl von Songs zählt etwas als EP im Handel und alles drüber ist halt dann ein Album. So, und wir gucken ja halt einfach alte, also nicht alte, aber so jetzt aus den letzten 10 Jahren Deutschrap-Alben, da sind Dinger mit 18 Songs oder so, weißt du? Das ist halt aus der heutigen Sicht so strategisch völlig Banane, weißt du? So viele Songs auf einmal irgendwie rauszukloppen. So, das bedeutet, du kriegst halt keine Aufmerksamkeit auf einzelne Songs.
Da gab's ja Alben, die hatten, glaube ich, so 25 Songs und so Doppelalben und so richtig. Ja. Gab's ja so eine Zeit mit diesen Boxen-Game und so war das, glaube ich, damals.
Ja.
So kann ich, warum die das gemacht haben? Warum hat man das, weil man gedacht hat, naja, also man muss halt, das sehe ich halt.
Das hat einen handfesten Grund, so, ne, weil es gab so eine Regelung, dass die Beigaben in der Box nicht den Wert der Musik irgendwie übersteigen dürfen. Und dann, wenn du dann noch deine Instrumentals dazu packst oder noch extra irgendwas oder so, dann
stimmt, genau. Das war der Grund. Das war wahrscheinlich aber dann, hat auch dazu geführt, dass du dann eigentlich so ein Album mit so ganz viel halbgarer Ware bekommen hast. Würde ich jetzt mal so annehmen, ohne das jetzt jemandem genau unterstellen zu wollen. Damit du halt am Ende das teurere Produkt für die 50-Euro-Box irgendwie verkaufen konntest. Ich finde halt nur, wir haben natürlich jetzt beim Streaming das erste Mal, klar, diese Musikformatänderung, also von der Shellac-Platte oder theoretisch sogar fangen wir mal bei der Shellac-Platte an, ich will jetzt nicht beim Notenblatt anfangen, aber von der Shellac-Platte zur Vinyl und dann zum Kassette und dann zur CD und auch der Switch
Minidisc.
zum Minidisc und auch der Switch zur MP3 sind natürlich immer irgendwie Switches gewesen, aber das grundlegende Geschäftsmodell ist halt niemals geändert worden. Es war immer, ich muss dich davon überzeugen, dass du bereit bist, für mich Summe X zu bezahlen. Und das waren dann irgendwie zwischen 9,99 € für einen Download eines Albums oder 99 Cent für einen Download oder 4,99 € für eine Maxi-CD. Oder irgendwann hat, glaube ich, meine CD auch mal, ich glaube so 59 Mark oder so, gab es, glaube ich, auch mal eine ganz, wo die ganz neu war, oder 35 Mark eine CD gekostet oder was weiß ich. Also es gab so ganz...
Im Osten oder was?
Nein, doch, aber CD, bei der Einführung der CD, die hat schon irgendwann mal 35, 36 Mark gekostet.
Ach so, ja, okay.
Ja, ja, safe.
Entschuldigung, ich war eben noch bei Maxi, weil du Maxi-CD viel EP
nein,
und dann
nein, war die Maxi so hat so 12,99 € gekostet, kann ich mich erinnern, bei uns. Da habe ich die ersten Method Man Maxi und so geholt. Genau, und jetzt haben wir aber das erste Mal etwas, wo komplett dieses Modell auf den Kopf gestellt wird und du quasi ja jetzt nicht mehr gegen Geld gegen, also du musst denjenigen nicht mehr davon überzeugen, dass er dir Geld gibt. Das heißt, du musst ihn gar nicht mehr überzeugen davon, dass du besonders cool bist und Imagebildung machen und sowas, sondern du musst ihn jetzt eigentlich nur noch davon überzeugen, dass er dir Zeit zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das ist schon das erste Mal eine Änderung des Ganzen, was nicht, ich meine, das ist weder negativ noch positiv, aber es ist schon irgendwie etwas anderes. Es ist jetzt nicht einfach just another medium, sondern es ist schon etwas anderes als bisher.
Ja, ja, naja, das Ding ist halt, du wirst ja auch bezahlt, wenn jemand deinen Song anhört und ihn total scheiße findet und ihn dann seinem Kumpel zeigt, guck mal, wie scheiße der Song ist und die hören sich den ganz an. So, ne?
Ja,
also.
Das bedeutet aber, jetzt kommt ein ganz fieser, aber das bedeutet auch, dass quasi eigentlich ein Vertrieb oder ein Label oder wie auch immer eigentlich nur theoretisch danach gucken muss, wo ist besonders viel Aufmerksamkeitsgeneration? Und ja, also wo generiere ich Aufmerksamkeit? Und nicht, wie früher konnten die Leute zwar irgendwie sagen, ja, alle haben irgendwie, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, den einen oder anderen Rapper irgendwie ausgelacht oder sich angehört und darüber gelacht, aber keiner hat eine CD von dem gekauft. So, dann hat das nicht funktioniert. Heutzutage kannst du irgendwie jemand sein, den irgendwie alle total nur aus dem, dass sie ihn so scheiße finden, angucken und trotzdem super erfolgreich sein und Geld verdienen, weil du halt diese Aufmerksamkeitsgenerierung hast.
Also, ne, kann man ja auch mal googeln, Aufmerksamkeitsökonomie, so, ne? Also, weil es geht tatsächlich darum, so. Das ist aber halt einfach ein ganz wesentliches Merkmal von dieser Social Media Zeit halt einfach, ne? Also um es jetzt mal aus unserer Sicht irgendwie zu erklären, was sich halt geändert hat, also was sich wesentlich geändert hat, ist natürlich, dass du jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit erzeugst und die versuchst auf einen bestimmten Punkt, nämlich auf das Release-Datum von deinem Album irgendwie zu lenken und deswegen im Vorfeld halt irgendwie Welle machst, die berühmte Promo-Phase, um dann mit Release des Albums irgendwie sagen zu können, so, jetzt habe ich meinen Job gemacht, jetzt gehe ich in Urlaub, sondern du kannst jetzt eigentlich nur noch quasi Sachen bewerben, die schon da sind, ne? Also jetzt einen Post zu machen, wo man sagt, hey, in 3 Tagen kommt mein Album, oder in 3 Tagen kommt mein Song. So, das macht ja gar keinen Sinn, weil es alle dann schon wieder vergessen haben und alle gelernt haben, dass wenn ihnen was beworben wird im Internet, dass sie es dann auch direkt anklicken und theoretisch kaufen können. So, ne? Also sprich, geht die Arbeit, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, geht halt eigentlich dann mit Release erst los, weil du dann halt den Link durch Social Media ballern kannst. So. Also da hat sich einiges geändert. Und das merkt man halt auch bei Leuten, die noch in der alten Zeit, sag ich mal, ihre Erfolge gefeiert haben, dass deren ganze Planung halt immer noch darauf ausgerichtet ist, dass sie quasi auf den Album-Drop irgendwie hinarbeiten. Das ist aus unserer Sicht halt, ne, jetzt nicht besonders zielführend, weil du eigentlich erst ab da, wo was da ist, kannst du den Link irgendwie durch die Gegend schicken und dann können die Leute da hingehen und das konsumieren, so, ne? Weil da wird ja keine Kaufentscheidung getroffen, die man sich ein paar Tage überlegt. So, ne? Also bei einer Box oder bei einem Tonträger oder bei einem Album so auf die alte Art und Weise, da überlegt man sich das ja. So, ey, da kamen jetzt 2 Singles, ja, die finde ich irgendwie geil, dann kaufe ich mir noch mal das Album. So läuft das halt überhaupt nicht mehr. Sondern du musst eigentlich dann losgehen und klappern, wenn was draußen ist. Und das ist so der größte Unterschied, den ich merke. So, ne? In der Art und Weise, so das, was du gesagt hast, mit es geht nur noch darum, dass man den Leuten Zeit schenkt. So, Ja, aber das hast du vorher auch gemacht, nur dass du davor irgendwas kaufen musstest, um die Zeit dann mit dem Künstler zu verbringen. Das hat sich nicht wesentlich geändert.
Ja, okay. Das stimmt, aber ja. Gut, du gibst das Geld ja trotzdem aus, in Form von YouTube-Abos oder
ja, du gibst es nur nicht mehr so gezielt aus. Genau. So, das ist halt so ein Ding, weil du Aufmerksamkeit gibst du gezielt aus. Du gehst zu Instagram und folgst jemandem, dessen Content du irgendwie cool findest. So, ne? Also sprich, und dann bist du ein Follower mehr und dann likest du die Sachen und so und trägst da zu dieser Zahl bei, die unter jedem Content-Piece da irgendwie halt so steht. Ne? Und trägst damit zu diesem aufmerksamkeitsökonomischen Erfolg irgendwie bei. Aber du gehst nicht mehr los und kaufst die Musik gezielt, um den Artist zu supporten, weil das gar nicht geht in diesem Abo-Umfeld. So, du hast halt bezahlt dafür, dass du alle Musik hören kannst, die der Store im Angebot hat. So, das ist natürlich was anderes. Dementsprechend sind natürlich so Special-Merchandising-Geschichten und Live sind halt einfach viel wichtiger geworden, weil man da halt gezielt Geld ausgibt. So, und deswegen,
was denkst du denn, welche Musikformate, was soll ich jetzt überleben, klingt jetzt so ein bisschen, als wären wir, aber wie wird der Musikmarkt, sag ich mal, in 5 bis 10 Jahren aussehen? Also wie viel physisches Produkt und wie wird das dann aussehen? Gibt es die CD noch? Wird der Vinylmarkt irgendwie so bleiben, wie er ist? Oder ist es dann nur noch Streaming oder wird es irgendwas ganz anderes geben oder ist Streaming jetzt tatsächlich, weil ich überlege, was das nächste sein könnte und mir fällt nicht so richtig was ein.
Ich glaube, da gibt es auch nichts Nächstes in dem Sinne, weil halt, also das Nächste wäre, keine Ahnung, du hast einen Chip im Kopf und du brauchst kein Abspielgerät mehr oder sowas, weißt du? Also, ne, aber dass du jetzt quasi die Daten, also die Musikdateien irgendwie nicht zu Hause lagerst, ob das jetzt in physischer Form ist oder auf einer Festplatte als MP3, sondern dass du die Inhalte dann abrufst, wenn du sie konsumieren möchtest. Das Prinzip wird wahrscheinlich halt die nächste Zukunft und die übernächste Zukunft sein. Wie das dann und auf welchen Plattformen das stattfindet, das ist halt immer die Frage. So, ne? Aber ich glaube nicht, dass da dann noch irgendwas Nächstes danach kommt.
Ja, so, also
diese ganzen Dinge, so gibt es dann die CD noch oder so oder gibt es die Schallplatte noch? Ja, und zwar aus dem Grund, dass Leute einfach gerne Sachen kaufen von ihren musikalischen Idolen. So. Das ist halt dann einfach, irgendwann unterscheidet sich die Schallplatte halt nicht mehr arg von einem T-Shirt, weil der Benefit, den du davon hast, ist halt, ich habe das dem Künstler auf dem Konzert irgendwie abgekauft und er hat mir ein Autogramm drauf gemacht. Oder ich habe ein Selfie mit ihm gemacht, nachdem ich das gekauft habe. So. Aber als
also ist es ja wirklich jetzt, so, ist es
so,
ja
eine,
jetzt
so eine Größe, so genau, aber so eine, so ein, dass es relevante Größen sind, was den Umsatz angeht, glaube ich nicht, dass das irgendwie noch eine Zukunft hat. Oder so. Das wird es alles geben, aber es ist halt ein Merchandise und nicht mehr Musikumsatz.
Ich finde halt immer noch so, dass das Hardware-Game generell, ne? Das iPhone hat ja oder das Handy selber hat ja auch damals und unseren Musikmarkt komplett revolutioniert, ne? Mit und das kann man sich ja nicht vorstellen, was weiß ich, was Virtual Reality, was da noch alles passiert, wenn da noch eine neue Ebene aufgeht.
Ich glaube, im Live-Geschäft wird das noch sehr interessant. Ich glaube, da
wird, auch gekoppelt da wird vielleicht
der nächste Umbruch stattfinden und Corona hat da, glaube ich, jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, aber ich kann mir vorstellen, dass man in Zukunft mit VR, Virtual Reality und wer weiß, was da alles noch kommt. Ich meine gar nicht jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren, aber so irgendwann, dass man sich digitale Tickets kauft für Shows, auf denen man dann gar nicht selber ist.
So. Oder halt selber ist, indem man die so fortgeschritten sind, vielleicht, dass du diese Brille aufziehst.
Ja, genau. Ja, du kannst dann live dabei sein, aber es ist vielleicht auch live gestreamt, aber die Show findet halt irgendwo in Melbourne statt. Und die ganze Welt guckt zu. Und derjenige muss dann vielleicht gar nicht mehr auf Tour gehen. Und das wird für die also ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, da wird ja auch schon dran gearbeitet. Und ich glaube, das wird für die Großen noch mehr Geld bedeuten, weil sie noch mehr Leute abfrühstücken können, in Anführungsstrichen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es dann für Kleinere wieder ein Problem gibt. Weil dann, wenn du jetzt irgendwie deine 300, 400, 500 Leute auf dem Konzert hast und eine Tour spielst, um dann irgendwie mit 10 Konzerten deine 5000 Leute oder so zu haben. Und jetzt zahlen die dann alle aber keine 20, 25, 30 Euro mehr fürs Ticket, sondern nur noch 10 oder 5. Und sie haben die Möglichkeit, zu allen möglichen zu gehen oder sich anzugucken. Ich glaube, dann wird es schwierig. Das ist ähnlich ein bisschen wie beim Streaming, glaube ich, wo du jetzt auch, ich sag mal, der Artist, der irgendwie vorher der sperrige Musik gemacht hat und vorher irgendwie seine 5000 Platten verkauft hat und jetzt quasi mit dieser Art von Musik nicht mehr in den Playlisten vielleicht stattfindet.
Oder andersrum.
Für den ist es, glaube ich, schwierig mit seinen 5000 Fans, die er zwar immer noch hat, aber dass die so viel zusammenstreamen, dass er dieselben Revenues rauskriegt, die er vorher aus seinen 5000 oder 10.000 verkauften Platten hatte.
Ich finde bei Live so, dass ich würde da so ganz grundsätzlich widersprechen, so, ne? Weil es
Na,
gibt
jetzt
ja
haben wir mal eine handfeste
halt so,
Diskussion hier.
Ja, es gibt ja Bewegtbild-Content von Leuten, die Live-Musik machen, wie irgendwie Wohnzimmerkonzert und dann wird das gestreamt und so weiter. Aber das ist ja einfach eine ganz andere Kiste. Also das kann man in dem Sinne nicht vergleichen mit diesem Streaming-Ding. Weil ob ich jetzt eine Schallplatte auflege, eine CD einlege oder einen Minidisc in irgendeinen Kasten stecke oder einen Stream anhöre, das Ergebnis ist das gleiche. Ich höre Musik und das höchstwahrscheinlich auch in einem privaten Rahmen oder in einem Club oder wie auch immer so, ne? Aber dieses Live-Erlebnis ist ja grundsätzlich anderes, so, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand irgendwie das Erlebnis auf, keine Ahnung, 0,8 Promille in der ersten Reihe seinen Lieblingsrapper anzubrüllen, das tauscht gegen, ich sitze zu Hause vorm Laptop und gucke mir eine Show an. So.
Das ja, ich glaube halt nicht vorm Laptop. Das gibt es. Ich meine schon so mit VR-Brille und du bist da drin und du kannst
deine Freunde treffen.
Ja.
Und, ich glaube, also ja, da kann ich ja auch total falsch liegen, aber ich glaube so, dass dieses soziale Ereignis, das so ein Konzert ist, dass das halt einfach nicht ersetzt werden
kann. Das stimmt,
kann.
Ja. So, Gerüche, das halt so Emotionen,
da hast du recht, ja.
Der Bass wummert in deinem Bauch.
Genau, das hat halt auch einfach, ne, wenn man sich Konzerte anguckt so und warum Musikkultur auch immer verbunden ist mit irgendwie Trinken und Drogen und so weiter, das ist einfach eine ganz eigene Welt und die lässt sich digital nicht darstellen, weißt du, so das ersetzt dir nichts, so eine komische Taxifahrt völlig euphorisiert nach irgendeinem Konzert, so weißt du, das wird nicht passieren so. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Leute sich das nicht nehmen lassen und man sieht es ja auch so, weißt du, hier Corona, da machen die wegen Abstandsregelungen, okay, machen wir halt einen Rave irgendwie auf dem Kanal in Schlauchbooten, so, ne, die lassen sich das nicht nehmen, so, und da kann VR noch so geil sein, so, bevor sich das nicht in der Pornografie flächendeckend durchgesetzt hat, wird das im Konzert nicht passieren.
Nein, aber wenn es sich da, also ich glaube, das ist auf jeden Fall.
Und die Tabletten kriegst du direkt nach Hause geliefert für die.
Und man muss halt dazu sagen, ja, wenn du jetzt einfach nur mal aufs Konzert vor 15 Jahren gegangen bist und jetzt auf ein Konzert gehst, dann hat sich da schon was verändert, weil jetzt im Prinzip alle dastehen und ihre Handys hochhalten. Und eigentlich sozusagen dieses Konzert ja sowieso schon zu einem Teil, auf jeden Fall zu einem viel, viel größeren Teil als vor 15 Jahren, durch einen Bildschirm erleben. Natürlich kommt dieses...
Naja, also ich war auch auf Konzerten, da war das, also ne, da war das... damals nicht so ein Ding, so, weißt du, so, okay, ich muss das irgendwie festhalten und Handy hochhalten oder wie auch immer. Und da ist das jetzt, also es gibt einfach Künstler, für die ist das per se völlig verpönt, so,
das
ne?
Stimmt,
die sagen halt, nimm dein Handy runter, so, zieh lieber dein T-Shirt aus, so. Also dieses Erlebnis, das ist was völlig physisches und echtes und das wird man nicht durch irgendwas ersetzen können. Da bin ich mir extrem sicher, so.
Ich glaube auch nicht, dass es komplett, also es geht ja auch eher jetzt so ein bisschen darum, so ein bisschen in diese Zukunft zu gucken, was könnten halt die Möglichkeiten sein und was, wo wird noch eine Digitalisierung mehr stattfinden.
Also
ich glaube
was
auf jeden Fall, dass es da etwas geben wird, wo du zumindest vielleicht jetzt nicht für deinen Lieblingsrapper, der sowieso in deine Stadt kommt, aber wenn du irgendwie aus Mainz bist und gerne zum Bruno Mars Konzert willst und Bruno Mars spielt halt aber irgendwie nur in Berlin in der im Stadion und das ausverkauft, dass du dann halt einfach sagst, okay, ich kaufe mir halt für 20 Euro noch ein E-Ticket.
Also was auf jeden Fall passieren wird, so, und da schrauben ja schon alle dran und das gibt's ja auch schon, ist, dass du halt viel mehr direkt an die Fans verkaufst, so, ne? Also, dass man halt jetzt nicht irgendwie versucht, den Umweg über Amazon oder was weiß ich was irgendwie zu gehen und dort seine Sachen verkauft, so, sondern dass man sich halt selber Shops aufsetzt, so dass man so direct-to-fan-mäßig irgendwie Sachen verkauft, um da halt das Gefühl zu erzeugen, so, hey, ich habe jetzt wirklich genau den supported, den ich supporten wollte und ich kriege dafür auch irgendwie ein bisschen bessere Behandlung, so, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, so ein Geschäftszweig, an dem natürlich alle irgendwie doktern und so. Und wenn du mal guckst, auch super viele Leute haben eigene Shops, da gibt es Dienstleister, die dir einen Shop hinstellen und so weiter. Und das gehört für super viele, auch so mittelständische Künstler, halt einfach schon komplett zum Konzept, dass sie ihren Merch und ihre Tonträger halt einfach direkt verscheppern. So. Das ist etwas, was ich, glaube ich, noch extrem ausbauen wird. Mhm.
Was hat sich denn irgendwas geändert so mit den Mitteln, mit denen man arbeitet und den Tools? Also zum Beispiel, ich habe so das Gefühl, dass das Video, glaube ich, nicht mehr so wichtig ist, wie es vielleicht mal war.
Also das Ding ist, dass du hast, also so das Video, das hat ja so eine bewegte Geschichte irgendwie hinter sich. So, es war mal einfach ein Vehikel, um Tonträger zu bewerben, also als es noch Musiksender gab, etc. Dann war es irgendwann halt auch einfach ein eigener Source of Income, als YouTube halt an den Start gekommen ist, was du monetarisieren konntest und du dadurch irgendwie halt Einnahmen generieren konntest. So, ne? Dadurch, dass da jetzt vieles halt einfach nicht mehr werberelevant ist, sobald da irgendwie eine Knarre drin vorkommt oder geflucht wird oder so, sind die Revenues da halt auch ein bisschen zurückgegangen. So, man merkt es ja auch an diesen Plattformen, die so auf YouTube gewachsen sind. Also diese ganzen deutschen Hip-Hop-Magazine waren jetzt endlich Webseite mit YouTube-Channel und aus der YouTube-Channel kommt halt ein wesentlicher Teil der Kohle. Deswegen ist das Video in dem Sinne nicht mehr so wichtig als Einnahmenquelle oder als Werbemaßnahme für einen Tonträger, aber um quasi ein Image zu bauen und halt auch einfach Feedback einzusammeln und so weiter und seine Kanäle aufzubauen, dafür ist es natürlich nach wie vor wichtig. Also du kannst jetzt davon ausgehen, dass ein Song mit Video auf jeden Fall mehr Reaktionen auslöst als einer ohne. Heißt nicht, dass der zwangsläufig besser im Streaming funktioniert, aber wenn du halt kein Video auf YouTube hast, dann hast du halt einfach auch nicht die Kommentare und die Leute wollen nicht wissen, welche Schuhe du da im Video trägst. Ne? Also das ist schon nach wie vor sehr wichtig.
Aber würde es da nicht Sinn machen, dass man zum Beispiel sagt, man investiert jetzt nicht 60.000 Euro für ein 3-Minuten-Video, sondern investiert statt 60 15.000 und macht eine Minute 20 oder 30 mit einmal Refrain, ist sozusagen das Teaser-Ding. Und verweist darauf hin, den Song gibt es aber dann überall auf den Streaming-Plattformen. Weil guckt man sich wirklich noch Videos bis zum Ende an?
Ja, doch.
Ja,
doch.
Okay.
Also, ne, also was halt überhaupt keinen Sinn macht, ist natürlich so viel Geld in Videos stecken, wie du nicht wieder rausbekommst durch die Umsätze im Streaming. So, das macht natürlich keinen Sinn, so, weil niemand hat was davon, wenn du halt mit 5 Helikoptern irgendwie durch dein Video eierst und dann auf dem Elefanten reitest und dann noch nach Hawaii fliegst. So.
Aber wie hebst du dich dann
einfach
ab?
Möglichst hohe Kosten hast. So, das sieht dann zwar geil aus, aber es zahlt halt nicht so krass viel irgendwie ein. So, ne? Aber natürlich musst du Videos halt wirtschaftlich vernünftig gestalten. So, aber die sind nach wie vor einfach super wichtig für Image, für ne, Fanbindung, für Feedback und so weiter. Also das ist nach wie vor einfach ein wichtiger Teil. So.
Aber gerade mal, weil du auch so über Vorschüsse und so gesprochen hast, hat sich denn da auch für euch, gerade ihr als reiner Digital-Vertrieb, müsst ihr ja...
Nicht rein, wir machen auch physisch so. Ne?
Ach so, also, okay. Okay, ja. aber sehr digital fokussierter Dienstleister, sage ich jetzt mal, oder Vertrieb. Weil früher waren ja die Vorschüsse, sagen wir, du hast ein Album gemacht, ne, hast 100.000 Euro Vorschuss bekommen von deinem Vertrieb oder Label oder was auch immer. Und dann hast du ein physisches Produkt rausgehauen und dann kam das Album raus, hast vielleicht noch ein halbes Jahr gebraucht, um das Album zu machen, Videos zu drehen, dann kam nach einem halben Jahr das Album raus, dann hast du irgendwie 2, 3, 4 Monate Verkaufsphase gehabt, eigentlich im Prinzip ja schon die Promophase, also bevor das Album rausgekommen ist, war ja quasi schon deine Hauptverkaufsphase. dann ist das Album rausgekommen und du hast im Prinzip in den ersten 2-3 Monaten oder sogar ersten 1-2-3 Wochen 90% deines Umsatzes erwirtschaftet und hast dann wahrscheinlich von deinen 100.000 Euro Vorschuss, im besten Falle, wenn es richtig gut lief, hast du wahrscheinlich schon 120.000 recouped. So, und hast quasi schon wieder neues Geld verdient für alle. Jetzt ist das ja aber so, dass wenn du quasi in einem digitalen Bereich dich bewegst, du dann vielleicht einen Vorschuss, wenn man auf Albumbasis geht, ne, dann kriegst du irgendwie die 100.000 Euro Vorschuss, dann musst du ja eine ganze Menge Streams machen und kannst in diesen kurzen Zeiträumen gar nicht mehr so viel Geld einspielen, weil es sich ja einfach viel mehr zieht, diese Zeit. Ne? Also du holst ja die Millionen Streams auf dem Album sicherlich immer noch den Großteil in den ersten Wochen.
Nö. Also die Kurven bei erfolgreichen Songs, so, ne? Also die müssen natürlich irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen und das muss halt auch anziehen und so, ne? Aber die Kurven, die sind ein bisschen anders als bei jetzt so einem Album, so
genau,
wie du es beschrieben hast.
Genau,
so, ne?
Das meine ich ja. Das ist jetzt anders.
Der Song kommt raus, so, ne? So, dann performt der direkt am Anfang irgendwie krass gut, so, ne? Also sprich, nach einer Woche hat der, sagen wir mal, 3 Millionen Streams oder so, ne? Dann ist der, dann migriert der ja in weitere Playlisten, bleibt da vermutlich relativ lang und erreicht dann so ein Niveau an Aufmerksamkeit, also auch algorithmisch, so dass er halt einfach jedem vorgeschlagen wird, die Leute kennen den, da wird drüber geredet und so. Und dann hast du halt so eine Masse an Leuten irgendwie erreicht, dass sich das dann irgendwann von alleine multipliziert. Und dann hast du super steil ansteigende Kurven. So, und dann bleibt das irgendwie auf so einem Plateau und dann tröpfelt es irgendwie wieder so runter. Aber du hast so eine Zeit, wo der Song jetzt für so Auskenner eigentlich schon tot ist, weil ihn jetzt jeder Schwanz kennt und der halt echt schon lang draußen ist, hast du teilweise noch steigende Kurven. So, also sprich, du machst immer noch in einer super frühen Phase des Releases, ne? Also wenn dann am Ende ein Album kommt, machst du schon relativ viel Kohle so. Aber die können halt auch einfach richtig lang irgendwie noch Geld abwerfen. Also es gibt super viele so Streaming-Hits, die sind als Katalog halt auch super viel wert, so, ne? Weil die halt einfach immer noch konstant ihre,
genau,
5.000
Streams
am Tag machen,
genau,
oder so.
Marc, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist ja genau das, was ich meine. Nur das bedeutet ja für euch, dass ihr quasi auch das entsprechend ja auch bezahlt. Das heißt, ihr kriegt halt euer Geld, weil der Künstler, der will ja trotzdem, der braucht ja trotzdem irgendwie Marketinggeld, der braucht Geld, um das halt zu produzieren, um vielleicht diesen Helikopter zu finanzieren im Video. und dann sagt er, okay, ich brauche jetzt 200.000 Euro Vorschuss. Und dann ist es halt eben, wie du das beschrieben hast, ist dieser zeitliche Ablauf ist halt viel länger, als es vorher war bei einem physischen Tonträger, weil du natürlich mit 50 Euro Umsatz an der Box, da müssen halt eine ganze Menge Menschen streamen, ganz oft, damit du auf 50 Euro erstmal kommst. So, ne? Das heißt, das zieht sich ja länger hin. Ist das für euch irgendwie eingepreist in diesem Bevorschussen oder wie seht ihr das? Oder was ist so ein Zyklus, wo du irgendwie sagst, sagen wir mal, so lang geht der ungefähr und dann ist so ein Album tot? Oder bleibt das immer? Und wie viel? Ne, weil das also kann ja jetzt ganz schwer jemand für uns auch sagen. Wir haben ja auch Titel von Künstlern oder unsere eigenen Sachen auf dem Label. Und man weiß ja immer gar nicht, okay, was passiert denn da noch in den nächsten 20 Jahren? Was ist das denn eigentlich wert? So.
Ja, das, ich meine, das weiß ja keiner so, ne? Also ich meine, wir versuchen natürlich jetzt nicht irgendwie 100 Jahre in die Zukunft irgendwie zu planen und da Deals zu machen, die halt extrem lang gehen, so, ne? Das, ne? Aber im Endeffekt, also ich sehe nicht so richtig das Problem. So. Es ist halt sehr, also wie soll man jetzt sagen, so, also wenn du quasi ein Album rausbringst auf die Oldschool-Art und Weise und es ist ein Flop, dann ist der Vorschuss weg und du wirst es halt auch nie wieder zurückbekommen. Im Streaming kann es sein, dass es auch später halt einfach noch durch irgendeinen Grund einfach anzieht, so, ne? Und du halt dann, also sei es, dass die erste Single kommt raus, juckt keinen. Zweite Single kommt raus, juckt auch keinen. Dritte Single ist auf einmal der Mega-Hit. Dann kannst du gucken, Einfach dadurch, wie das strukturiert ist in den Stores, dass du halt dann einfach die anderen Songs auch vorgeschlagen bekommst, ziehen die Streaming-Zahlen von diesem Song auch wieder an. So, ne? Also deswegen, du kannst jetzt nicht genau sagen, ab dann und dann ist irgendwie ein Song einfach tot. So, das, dafür ist auch das ganze Ding noch zu jung, als dass man jetzt wüsste, so okay, ab wann ist irgendein Song im Streaming safe, ein Evergreen, oder wann ist er wirklich komplett gestorben. So. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber wir prognostizieren natürlich halt die Anzahl von Streams halt einfach in die nächste Zukunft, und das ist halt einfach die Vertragslaufzeit. Und wenn man sich auch mal so anguckt, also jetzt die Vorschusssummen, die da so auf dem Markt sind, die unterscheiden sich jetzt auch nicht großartig von denen, die auf dem Markt waren, als es rein um physische Dinge ging. So. Also es sind immer noch super viel Geld.
Das stimmt, ja.
Und teilweise so echt bescheuert, ne, wie was für Größenordnungen da für was irgendwie rausgehauen werden. So. Aber da hat sich das Game nicht großartig geändert. Man kann auch im Digitalen halt auch einfach fürchterlich Riesenbeträge in den Sand setzen, einfach wenn man sich halt total verschätzt, was die Wirkung auf das Publikum irgendwie angeht. Man kann aber auch, und glücklicherweise haben wir solche Sachen auch, ne, wo du halt, du machst einen Deal und denkst irgendwie, boah, das ist aber ganz schön steil, so schwierig und so, ja, wie kriegen wir das durch, so, wir wollen es irgendwie machen, aber es ist jetzt nicht so einfach in der Excel-Tabelle, das darzustellen. Und dann bringt der Typ einen Song raus und hat halt einfach mit zwei Songs, also mit dem ersten Ding dann halt einfach fast schon wieder recouped. So, das passiert halt auch, ne? Also unverhofft oder halt auch einfach mit den richtigen Moves. So. Was halt einfach jetzt zum Beispiel ein Riesenthema ist, ich weiß gar nicht, warum wir noch nicht drüber gesprochen haben, weil wir vorher schon leicht angerissen haben, ist halt Features. Ne? Also wenn du dir früher anguckst, Promophase für eine Box, ne, war ja in der Regel, also bei ganz vielen Großen, ich fange Streit mit Rapper XY an, damit ich permanent irgendwie mediale Aufmerksamkeit bekomme. Und ne, da wurde super viel rumgestresst, also ob das jetzt Bushido, Kollega, Farid Bang, was weiß ich, alle hatten immer irgendwie Stress miteinander, so, ne, und das war quasi der Garant für Aufmerksamkeit. Mhm. Jetzt hast du halt dieses Ding, alle featuren halt wie blöd untereinander, weil sie sich halt einfach ihre jeweiligen Audiences und Reichweiten halt irgendwie teilen können, so, und beide davon profitieren. Also das ist einfach ein ganz wesentliches Ding von der in dem Digitalen und vor allem im Streaming, dass das halt einfach eine...
Auf jeden Fall.
Dass das super attraktiv ist, sich halt reichweitenstarke Features zu holen, und dementsprechend sehen diese Playlisten halt auch aus. Das ist... 2 Millionen monatliche Hörer featuring 1,8 Millionen Hörer, so. Und das geht immer auf.
Mhm. Das machen wir ja in dieser Beat-Szene nicht anders, ne? Also du merkst es ja selber, ja, wenn ihr eure Lo-Fi-Producers habt, wie oft da auch untereinander Kollaborationen entstehen, ja, weil man sich halt gegenseitig pusht.
Ja, und das finde ich ist ehrlich gesagt so, mal abgesehen von diesen, okay, wir können wirklich halt weltweit kooperieren, so, weil es das Internet gibt. Mhm. Ist das halt auch einfach nochmal so ein Momentum irgendwie, was einfach richtig geile Sachen erzeugt. So. Also jetzt, wenn du zwei Lieblingsrapper gehabt hast oder so, ne, dass die sich mal irgendwann auf ein Feature treffen, keine Ahnung, Kool Savas und Samy Deluxe, wow, weißt du, Riesending so. Ne, aber jetzt, wenn du halt Luciano geil findest und Capital geil findest, dass die halt einen Feature-Song miteinander machen oder auf demselben Song sind, so, das ist halt so wahrscheinlich wie, also...
Und ne, vielleicht sogar nicht so einen Song, sondern vielleicht auch so einem Jahr nochmal einen neuen Song machen. Ne? Also,
ja, oder halt jeden Monat, so, weißt du,
das so
passiert halt einfach. Und das ist, glaube ich, für die Leute, die das konsumieren, halt einfach geil. So, ne? Dass das auf halt eine Fall sehr lebendige Kollaboriererei da ist, die vorher so nicht denkbar war.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine kleine Frage dazu. Bin ich der Künstler und denke mir, ach, ich will eine Abkürzung gehen. Ich hole mir jetzt einfach mal ein paar Streams von irgendwelchen dubiosen...
Oh mein Gott.
Ja. Ja, jetzt sind wir doch noch bei dem Thema gelandet. Marc hat gedacht, wir kommen drumherum.
So, jetzt die Frage kriege ich ja mal persönlich selber, ne? Das fragen mich ja immer so, soll ich das machen? Ich weiß nicht. Und ich sage dann immer so, hey, es geht ja auch so ein bisschen, dass du eine Foundation aufbaust, es braucht halt Zeit. Aber die Leute heutzutage haben ja alle keine Zeit mehr, ungeduldig, wollen ja direkt an den Start kommen. Wie seht ihr das als Vertrieb?
Also was macht ihr vielleicht auch, wenn ihr das sowas seht oder kriegt man das überhaupt mit oder gibt es das vielleicht auch gar nicht?
Also ich persönlich und wir natürlich als Firma so, wir raten allen davon ab, so macht das auf gar keinen Fall. Das ist so eins der schlimmeren Sachen, die man so machen kann, abgesehen von irgendwelchen krassen Rechteverletzungen. So, das ist wirklich einfach im Sinne von einer guten Zusammenarbeit auch mit diesen ganzen Stores und so, ist das halt Gift. Mhm. So, ne? Also weil
was kann denn passieren? Oder was kann denn passieren?
Also das Ding ist erstens mal, es fällt uns auf zu einem gewissen Punkt. Es fällt den Stores auf. Da gibt es Kommunikation dazu. Das wirkt sich natürlich auf das Standing von so einem Künstler dann bei den entsprechenden Stores oder und so weiter, ne, wirkt sich das halt auch aus, weil die natürlich keinen Bock haben, jemanden zu pushen, der sie irgendwie verarschen will, mhm, mit faken Streams so. Und was da passieren kann, die können halt einfach deinen Song runternehmen, so, das kann passieren. Es kann sein, dass du für diese Streams halt einfach nicht bezahlt wirst, weißt du, und dann ist der ganze Sinn und Zweck von diesem Ding weg, so, ne, also sprich einfach nur, um deine gute Zahl stehen zu haben, wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwie jemandem das wert sein sollte, so. Naja, wenn er sich damit halt einfach den Zugang zu Kanälen irgendwie verbaut, auf die er angewiesen ist, also das ist wirklich von vorne bis hinten ist diese Idee kompletter Quatsch, so. Also ich verstehe das, diese ganze Social Media Generation und überhaupt alle, die da stattfinden, die sind sehr gepolt so auf die Zahlen, mhm, und ein YouTube Video mit 5000 Aufrufen ist halt peinlich für einen Künstler, der irgendwie andere Sachen gewöhnt ist, aber langfristig macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil es immer irgendwann jemandem auffällt und du ja permanent einfach mit dem Geld von anderen Leuten da hantierst und das fällt dir irgendwann einfach auf die Füße. Das soll man nicht machen. Also wirklich gar nichts. Bringt
man
nichts.
Man muss ja vor allen Dingen auch verstehen, also zumindest mal in diesem Streaming-Kosmos, was quasi die Auszahlung angeht, ist es ja so, dass die gesamten Einnahmen, die durch die Abonnenten erreicht werden, sage ich jetzt mal, für Spotify zum Beispiel, die nimmt Spotify und rechnet die dann durch alle Streams, die diese Abonnenten getätigt haben. Und wenn du jetzt quasi Abonnenten da drin hast, die dann, die sozusagen künstlich diesen Stream, also die Streams nach oben treiben und dadurch sozusagen überproportional viel Streams machen, dann bedeutet das, dass der Preis pro Stream fällt. Und das bedeutet, dass auch ein anderer Künstler, der dann, sagen wir mal, richtige 2 Millionen Streams hat, für seine 2 Millionen Streams plötzlich weniger Geld bekommt, weil sie ja quasi durch denjenigen weggenommen werden.
Ja, also ich weiß nicht, ob diese Betrügereien in so einem Ausmaß passieren, dass das wirklich ins Gewicht fällt. So, ne? Also sprich jetzt, okay, wenn du jetzt irgendwie dir fake Streams kaufst, so, dann ruinierst du die Lebensgrundlage von anderen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie das drängendste Problem ist.
So. Nein, sicherlich nicht. Halt, aber es geht ja so um die Gerechtigkeitsfaktor, um das auch Leuten so klar zu machen, was da auch sonst noch passiert. Ne?
Also, ja, Gerechtigkeit, meine Güte, ist im Kapitalismus eh immer so eine Grundsatzfrage. So, ne? Ich meine, was ist denn da gerecht oder fair? So, das ist irgendwie alles ein Hauen und Stechen, das einem schlecht werden kann. So. Ich sage nur so einfach für den individuellen Künstler, der sich überlegt, sowas zu machen, er sollte einfach tunlichst die Finger davon lassen. So, weil es irgendjemandem in dieser ganzen Verwertungskette und im blödesten Fall am Ende den Fans fällt das halt auf. So. Und das ist einfach.
Aber kann man was dagegen denn machen? Also so richtig?
Naja, also
ich sag mal, wenn ich das im großen Maße betreibe und jetzt irgendwie sage, ich habe, was weiß ich, mein letzter Song hat irgendwie 2000 Streams gehabt und jetzt kommt meine neue Single und die ist in gar keiner Playlist und plötzlich hat sie irgendwie über Nacht 50.000 Klicks oder 100.000. Und es sind irgendwie dann dubiose Playlisten, das kriegt man wahrscheinlich raus. Wenn ich aber jetzt quasi ein Artist bin, der vielleicht sowieso schon irgendwie entweder schon so einen Grundbass hat und ich schiebe da nur so ein bisschen rein, wird es ja schon manchmal schon schwierig, das nachzuweisen.
Nö, also ich meine, man weiß ja immer, woher kommen die Streams. Also du kannst ja...
Überprüft ihr also das? Oder wer macht das dann? Ist das dann der Streaming-Anbieter? Oder gibt es da so Taskforces oder sowas?
Beide. Also ich meine, also vor allem die Streaming-Anbieter haben natürlich hier Legals, die sich sowas angucken. So, ne? Ich meine, die erheben ja auch ultra viele Daten. So, ne? Also wenn du, egal ob du jetzt irgendwie bei Spotify for Artists irgendwie nachschaust, oder das zum Beispiel bei einem Account bei uns machst oder so, du kannst ja selber schon extrem viele Daten nachgucken. So. Also muss dir ja auch klar sein, dass wenn dir die Daten ausgehändigt werden, okay, so und so viele meiner Hörer haben irgendwie iOS als Betriebssystem, so und so viele sind weiblich und die kommen aus den und den Städten. Also sprich, sind ja wirklich konkrete Daten über dein Publikum. Wenn die dir schon ausgehändigt werden, dann kannst du ja davon ausgehen, dass da natürlich ein bisschen mehr Knowledge noch bei den Leuten ist, die dir diese Daten aushändigen sollen. Ne? Also wir geben als Belief, wir geben einfach alles weiter, was wir wissen. Das ist so ein Grundprinzip, so Transparenz. Alles, was wir an Daten irgendwie bekommen von den Stores, die kannst du auch so einsehen. Aber was dann so ein Store irgendwie noch darüber weiß, woher deine Streams kommen, so, da kannst du halt nur spekulieren. Und natürlich, die sind ja nicht doof so. Also weißt du, das... Die wissen, wenn du irgendwie Scheiße baust. So, das sieht man an bestimmten Metriken. Da gibt es ja auch Erfahrungswerte. Weißt du, wenn du jetzt auf einmal irgendwie, okay, ich bin auf einmal ein Star in Italien oder so, weil dort irgendwie die Hälfte meiner Streams herkommt, aber du deutschsprachige Musik machst, was für ein Depp muss man sein, dass einem das nicht auffällt, als jemand, der sich anguckt, wie die Sachen performen.
Genau, es muss natürlich sich auch jemand angucken. Und bei der Menge an Releases, die rauskommen, ist halt so die Frage, ob man da nicht auch mal hier und da einfach durchrutscht, wenn es erstmal... Nicht so wahnsinnig auffällig ist und vielleicht dann einfach derjenige nur entscheidet, ja Mensch, der Song performt jetzt aber ein bisschen besser als sonst, Mensch, dann packt man den nochmal in die größere Playliste oder so.
Bestimmt rutscht da super viel durch, aber sobald das irgendwie editorialmäßig angefasst wird, also wenn sich einer der Playlisten zusammenstellt, sich das anguckt, dann sieht er diese Daten. So, ne? Ja. Der wird nicht ein, der, weißt du, wenn der dann sieht, okay, da sind so und so viele Zahlen, dann hört er sich das an, so was, das sind Rückwärtswahlgeräusche mit Thunderdome-Kick drunter, so wieso hat das 5 Millionen Aufrufe, so weißt du, so dann wird er sich das genauer angucken und dann feststellen, okay, der hat dann einfach irgendwelchen Schindluder getrieben, den er nicht treiben sollte. Und dann wird das halt nicht berücksichtigt. Also ne, das ist jetzt einfach auch nur so die simpelste Darstellung davon. So. Aber dass alle diese großen Tech-Unternehmen halt einfach super viele Tools haben, um zu analysieren, was da passiert, so was da für Daten sind und woher die kommen und so, das ist ja klar. So. Mhm. Also da braucht man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, so ich reagiere jetzt auf so eine Instagram-Anzeige mit, oh, hier nur für 50 Euro kann ich mir so und so viele Dings kaufen und denken, dass diese Leute irgendwie besser über das System Bescheid wissen als die Leute, die es betreiben. So, das ist halt nicht so. Mhm.
Ja. Das heißt, in erster Instanz seid ihr natürlich, weil ihr die Mittelsmänner seid, kriegt ihr natürlich auch von den Shops sozusagen, naja, nicht die Haue, aber halt auch so einen Hinweis, hey, das ist nicht cool. Ist es dann auch so, dass euer Vertrag in den AGBs, dass es so geregelt ist, dass ihr dann sagen könnt, ey, wenn ihr so eine Scheiße macht, haben wir keinen Bock mehr mit euch zusammenzuarbeiten, weil das fällt ja auf uns im ersten Moment zurück. Und oder seid ihr da...
Naja, also ne, ich werde da jetzt nicht irgendwie aus dem Vertrag zitieren oder sowas, ne? Aber ich meine, wir versuchen natürlich sicherzustellen, so, und dass so eine Sachen nicht passieren und dass man auch uns jetzt nicht irgendwie als Komplizen für sowas missbrauchen kann, ist halt auch klar. Voll. Weil, wie du ja gesagt hast, wir sind natürlich die Ersten, an die sich dann so ein Store halt irgendwie wendet und sagt so, ey, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. So, und die Sanktionen, die es da gibt, so, die sind, die können halt auch einfach dann uns zum Beispiel so als ganze Firma irgendwie betreffen und so. Also das ist alles nicht besonders schön so, ne? Deswegen halt einfach nur immer wieder bleibt so, darauf zu pochen, so, dass man das gefälligst bleiben lassen soll. So. Also ich finde auch ehrlich gesagt so diese Idee so ein bisschen absurd, dass einem das was Gutes tun würde, so weißt du? So, das ist
ich
so,
genauso. So, Fanbindung ist das Einzige, was dir was bringt. Und das sind ja keine Fans, das sind einfach Einsen und Nullen. Also so.
Ja, aber es ist halt klar, in einer Welt, in der dann sozusagen, und da sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts, ne, wo du dann natürlich dann auch sagst, es geht ja gar nicht mal unbedingt immer um das gefakte Streaming, den gefakten Streaming-Song, aber in dem Moment, wo du natürlich auch sagst, okay, ich gucke, um Künstler zu bewerten auf deren Umgang mit deren Social-Media-Kanälen, was ja im Prinzip ja nur übersetzt heißt, ich gucke, wie viel Follower der da hat Und natürlich auch, sind das echte oder nicht, aber erstmal ist das ja so die Message. Viele Follower, viel Interaktion führt dazu, dass du einen guten Marktwert hast. Und da habe ich auf jeden Fall schon einige Künstler gesehen, wo ich irgendwie dann so geguckt habe und dann gedacht habe so, hä, warte mal, wie hat denn der jetzt innerhalb von 2 Wochen plötzlich 40.000 Follower, hat vorher irgendwie 500 gehabt und hat nicht mal eine neue Single draußen. Wie geht denn das? Und ich glaube, das hat halt was damit zu tun, dass man dann irgendwie glaubt, ah, okay, ich mache das jetzt. Und dann am Ende guckt vielleicht der Typ, der diese eine Playlist editiert, guckt halt dann kurz und sieht, ah, okay, da ist ja auch irgendwie ein Hype da auf Instagram. Und dass der dann immer so tief da reingeht, glaube ich, ist einfach sehr schwierig, weil du hast ja auch nur bedingt Zeit. Und ich glaube, dass da einfach viele drauf setzen und einfach dann hoffen, das einfach so als Anschiebmechanismus zu benutzen, weil sie halt das so gelernt haben von allen auch drumherum, dass das halt das wichtigste Verkaufsargument ist.
Ich glaube, was da angeschoben werden soll, ist eher dass wenn du einen Deal suchst, ne, und die Leute sich die Zahlen angucken, dass die halt dann ein bisschen lockerer mit Vorschüssen umgehen, wenn sie sehen, okay, da stimmen die Zahlen so, ne? Dass das irgendwie hinterher dann oft einfach der Schuss nach hinten losgeht und man sieht, okay, das bringt nichts, das hat nichts gebracht, so, das ist auch irgendwie klar so, ne? Aber natürlich jeder, der irgendwie mit Social Media auch zu tun hat oder so, kennt halt diese ganzen Dinger, Social Blade und wie es nicht alle heißen. Also du guckst ja dann schon an, was für Raten haben die, ne? Passen diese und jene Werte und so. Du siehst, du kannst einfach auch jetzt ohne irgendwie krass zu bezahlen für ein Tool so. Es gibt da ganz viele Seiten, wo du halt so Fake-Follower-Check und so und dann einfach rausfinden kannst, so ist da irgendwas im Busch. So, ne? Und daraufhin kannst du natürlich dann auch eine Entscheidung irgendwie fußen. So, ne? Also wenn du halt sagst, okay, das sieht mir jetzt irgendwie alles sehr, sehr fischig aus, so, ne? Dann lässt man halt eher die Finger davon, weil du dir halt nicht sicher sein kannst, dass du da nicht irgendwie einen Bären aufgebunden bekommst. Also sprich, wenn du mir einfach nur einen Screenshot von deinem Instagram schickst und da hast du 5 Millionen Follower, so, weißt du, so dass ich dann da hingehe, mir dieses Profil angucke und schaue, ob du auch entsprechend viele Kommentare hast. Das ist ja klar, ich bin ja kein Depp, so weißt du. Mhm. Also, so.
Aber ist dir das schon passiert? Hast du schon so Leute gesehen, wo du, also, oder passiert das häufig, dass du dann so Profile anguckst und denkst so,
Ja, also sagen wir mal so.
Du musst jetzt ja keinen Namen nennen. Also.
Nee, werde ich auch nicht. So, ne? aber dass da natürlich viele Leute immer irgendwie was deichseln wollen, das ist schon klar. So, ne? Also das gehört tatsächlich wirklich zu unseren ersten Moves, wenn wir irgendwas gescoutet haben so oder gesourced, sagen wir, ne? So dass man sich halt einfach das alles irgendwie anguckt und schaut, ist das irgendwie wasserdicht, so ist das. Sind die ganzen Zahlen, sind die organisch entstanden oder gab es da irgendwelche krassen Sprünge drin oder so? Das gehört natürlich einfach zu der Recherche irgendwie dazu. So. Was natürlich halt auch ganz geil ist, dass wenn du, also ich meine, ich war vorher Musikjournalist, weißt du, und da setzt man sich super viel mit so Relevanzkriterien auseinander. So, ne? Und guckt halt auch krass inhaltlich in Sachen rein und dann eben auch quantitativ und versucht das irgendwie kongruent zu bringen, so, und wenn das partout nicht passt, dann kannst du schon sehen, so, irgendwas stimmt da nicht, so. Und natürlich auch ganz viele, so, ich meine, wir signen ja jetzt nicht Leute, mit denen wir noch nie geredet haben, so, also das ist, da wird auch immer dann im Gespräch natürlich halt abgeklopft, wie sind die bisherigen Dinge entstanden, was habt ihr gemacht und bla bla bla, ne? Und dass dann der ein oder andere im Gespräch halt sagt, ja, yeah, da haben wir ein bisschen getrickst, so, ist halt jetzt nicht geil für mich, so, weißt du, da springt mir jetzt nicht der Geldbeutel auf, deswegen, sondern das ist eher so, oha, Vorsicht, nicht, dass da noch irgendwelche anderen Scheißgeschichten rauskommen. Mhm.
Also bleibt sozusagen unter dem Strich zu sagen, don't do it, das gute alte Prinzip, fake it till you make it, trifft da sozusagen nicht dazu, um noch eine Phrase zu dreschen, aber Klappern gehört zum Geschäft.
Also ich glaube, dass natürlich Fälle gibt, wo Leute mit solchen Moves irgendwie gut gefahren sind und es nicht rauskam, so, ne? Wie bei allen Sachen. So, ne? Vor allem immer, wenn irgendwelche Plattformen neu sind, dann gibt es da einfach bestimmte Menschen, die halt dann einfach, deren wichtigste Fragestellung dann ist so, wo ist der Hack? So, wie kriege ich das System irgendwie so manipuliert, dass es zu meinen Gunsten arbeitet? So, ne? Aber vom Prinzip her, wir reden ja immer noch von Musik, so, ne? Also wo halt wirklich der zentrale Wert von diesem ganzen Ding ist, wie gerne wollen Leute deine Musik anhören. So, darauf kommt es ja irgendwie an, dass du da Vehikel dafür brauchst, um die zu promoten und so. Das stimmt ja auch alles. Aber du kannst jetzt nicht fake it till you make it so machen, dass du halt einfach alles fakest, um dann für Scheiße Geld zu bekommen. So, das funktioniert nicht. Da kannst du machen, was du willst. Eine Abkürzung zu suchen, so, das kann man jetzt irgendwie keinem vorwerfen, aber es ist halt einfach langfristig keine Methode, um in einer Branche irgendwie Fuß zu fassen, wo die Leute auf sowas halt gucken. So, das macht einfach keinen Sinn. Mhm. So, da versuchst du einfach Leute für blöd zu verkaufen, die da viel mehr Wissen darüber haben als du. Das ist einfach Fakt. Der Klassiker ist halt, so, weißt du, wenn du Leute dabei erwischt, wie sie sowas machen, dann sprichst du sie darauf an, dann streiten sie es erstmal ab und dann so, ne, da wird da ein bisschen rumgeeiert und dann merkst du irgendwie 2 Tage später, okay, sie haben das, was sie da gemacht haben, haben sie sofort wieder abgestellt und die Zahlen fallen ins Bodenlose. Ne? Und dann sind die Leute nämlich da, wo sie eigentlich wären und dann bewerten die das natürlich auch irgendwie ganz anders. Also da hilft eigentlich nur irgendwie, das direkt anzusprechen. So. Dass da natürlich auch irgendwie alle möglichen Moves möglich sind, sodass Leute das anderen antun, um ihnen zu schaden und so weiter. Ne? Das ist auch alles möglich. So, aber prinzipiell, so, wenn du mit dem Mindset reingehst, so, ich veräpple jetzt alle und dann werde ich reich mit Musik, so, das wird nicht funktionieren, das ist Quatsch.
Ja, glaube ich auch. Quatsch. Stimmt.
Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren und genau. Jetzt wollten wir eigentlich gar nicht so lange über Streaming und geklaute Streams reden, aber es gehört halt, oder gefakte Streams, aber es gehört natürlich, wenn man über Streams redet, dazu, weil natürlich gerade im Deutschrap da dieser Vorwurf immer wieder aufkommt. Aber auch nicht nur im Deutschrap, sondern ich glaube, das generell im urbanen Bereich, auch weltweit, ich glaube, da gibt es auch genügend Amerikaner, denen das vorgeworfen wird. Deswegen haben wir nochmal drüber gesprochen, aber Schuko, hast du noch was? Oder Marc, hast du noch was, was du zum Thema Streaming unbedingt noch loswerden willst? Oder?
Also ich kann nur, also wir hatten es ja so ganz am Rande angesprochen, dass tatsächlich dieses Ding Lo-Fi-Beats, Instrumentals etc., dass das irgendwie ein Thema ist, was sehr interessant ist im Streaming. Also ne, da wisst ihr auch Bescheid, dass man da den einen oder anderen Taler irgendwie machen kann mit so einer Mucke, die vorher vielleicht einfach entweder auf eine Vinyl gepresst und dann von ein paar Liebhabern gekauft wurde oder halt auf der Festplatte verschimmelt, dass das irgendwie ein ganz interessantes Genre geworden ist, weil halt tatsächlich durch die Auslieferung weltweit natürlich auch da weltweit Publikum dafür da ist und da echt Zahlen entstehen für irgendwelche Loops, die man sich vorher nicht so vorstellen hätte können.
Also, auf jeden Fall, da muss man, das ist ja auch gerade, wir sind Leute, die von dieser neuen Welt, nenne ich sie mal, von diesem Streaming natürlich enorm profitiert haben, weil es quasi dort jetzt plötzlich dieses neue Format, diese neue Musikformatierung in dem Moment uns super in die Karten gespielt hat. Und genauso wie es da bei uns plötzlich die Möglichkeit gibt, mit reiner Instrumentalmusik, ohne dass man einen Rapper dafür braucht, plötzlich die Möglichkeit gibt, internationale Hörerschaften zu erreichen durch solche Playlisten, das ist natürlich grandios. Und das ist da ist natürlich Streaming für uns quasi ein Segen. Und ich glaube, es gibt aber auch dagegen sicherlich Leute, die oder Musiker, die in diesem Streaming-Format dann vielleicht weniger gut funktionieren, als sie es vorher hatten. So. Aber so ist es halt mit allen Änderungen im Format. Das war wahrscheinlich von der CD zum Download genauso. Und ich glaube, es ist auch immer nur eine Frage der Zeit. Weil ich denke, dass zum Beispiel viele, also im Moment ist ja Deutschrap oder, also bleiben wir mal in Deutschland, ne? Also ist ja Deutschrap sicherlich so das, könntest du vielleicht sagen, aber wahrscheinlich das größte Genre auf den Streaming-Portalen, ne? Weil das halt bei der Jugend...
Mit Abstand.
Mit Abstand, okay. Weißt du ungefähr, wie viel Prozent man dem Genre zuschreibt, was natürlich immer schwierig ist?
Boah, ja, also habe ich jetzt nicht konkret vor Augen. Also die Zahlen, die ich da jetzt irgendwie gerne immer so nenne, die sind halt uralt. Deswegen möchte ich da jetzt nicht irgendwie was vorpreschen. So. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall einfach... Also man merkt das auch daran, wie alle so aufgestellt sind, was auch Personal angeht und so, ne, wo gibt es überhaupt Leute, die Playlisten kuratieren und so weiter. Also das Genre Deutschrap ist halt einfach das extrem wichtig, vor allem in dem digitalen Ding. Das ist einfach das Größte so ungefähr.
Genau, und ich glaube, dass das aber auch nur eine Momentaufnahme sein wird. Nicht, dass das unwichtiger werden wird, sondern ich glaube, dass einfach je mehr Leute wir auf diese Streaming-Services bekommen, also je mehr Publikum und vor allen Dingen je mehr Publikum auch aus den Generationen, die etwas älter sind, da reinkommen. Ich glaube, da ist immer noch wahnsinnig viel Potenzial von Leuten, die da einfach noch das gar nicht nutzen. Und je mehr davon reinkommen, desto mehr andere Genres werden sozusagen auch wieder stärker werden auf diesen Streaming-Portalen. Und dann werden vielleicht auch wieder Leute von Singer-Songwriter-Bands oder Singer-Songwriter oder Leute, die irgendwie eine Hardcore-Band hatten oder haben, auch wieder ihre Einnahmen in diesen Streaming-Welten wiederfinden.
Ja, wobei ich glaube, so dass sich auch selbst, wenn man jetzt irgendwie in Anführungsstrichen ältere Generationen irgendwie für die Streaming als bevorzugte Form des Musikkonsums irgendwie begeistert, dass sich das jetzt so genretechnisch da nicht so krass viel verschiebt. So. Ich meine, überleg dir mal, wie viele Generationen wurden jetzt schon so mit Rap irgendwie sozialisiert. So. Also ich bin 40 so, ne? Und ich bin jetzt noch nicht mal der krasseste Oldschooler. So. Also sprich, da gibt es alleine im eigenen Genre gibt's super viele Leute, die das noch nicht so nutzen. So, ne? Also wenn du dir zum Beispiel jetzt diese Ecke so ein bisschen realerer Rap, so, ne? Also mit mehr Vokabular und weniger tanzbar, so, ne? Da sind, glaube ich, noch Riesenpotenziale, weil das sind Leute, die kaufen halt noch Alben, so, ne? Also, ne? Also, da müsste ich jetzt auch raten, so, aber jetzt so ein Fat Tony oder sowas, ne? Da kaufen die Leute halt Alben und die gehen auf seine Konzerte, so, aber die streamen halt jetzt nicht.
Genau.
Glaube ich, annähernd so viel, wie sie könnten. So.
Ja. Genau, und ich glaube, dass ich meine auch gar nicht, dass sich das verschiebt, sondern dass einfach, wenn der ganze Kuchen größer wird, dann wird auch der Kuchen für den Deutschrap noch größer werden, aber es wird auch der Kuchen oder für den Deutschrap, der dann nicht so real ist, oder wie hast du das genannt, oder sagen wir für den kommerziellen Deutschrap, dieser Kuchen wird noch größer werden, aber auch der Kuchen für dann vielleicht den undergroundigeren Kram wird wieder größer werden, weil halt noch mehr Leute da drauf sind und auch noch mehr Leute das hören. Und ich glaube,
Hauptsache
das
Kuchen
wird noch ein paar Jahre, genau, und es wird noch ein paar Jahre dauern. Und dann könnte man natürlich auch noch die Frage stellen, ob man vielleicht auch irgendwann den Kuchen teurer machen muss und ob man dann vielleicht auch irgendwann mal sagt, ob der 9,99 € überhaupt für den gesamten Kuchen eigentlich genug Geld ist oder ob da vielleicht auch der Konsument in Deutschland bereit sein sollte, da mehr Geld zu zahlen. Aber das ist eine ganz andere Diskussion, die man dann auch
mal schauen, wie viel Kohle wir alle noch haben nach diesem ganzen Corona-Gedöns. So, ob dann nicht wegen 9,99 € echt zu teuer sind. Wir werden sehen.
Wobei, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist man tatsächlich das erste Mal als Musiker gar nicht so auf der schlechtesten Seite, weil ich glaube, die Leute anfangen, ihr Streaming-Abo zu deaktivieren, sparen die erstmal noch an anderen Ecken, weil sie dann ja tatsächlich plötzlich wieder ganz ohne Musik dastehen und das wollen die Leute irgendwie auch nicht.
Das stimmt.
Marc, eine Sache habe ich noch, weil du die Lo-Fi-Playlisten angesprochen hast, ne?
Ja.
Von uns als Producer. Jetzt bin ich ein junger Producer. Ich mache meine Beats. Ja. Ich bin musikalisch nicht das Genie. Ne?
Sag mal nicht immer Lo-Fi-Beats, weil das ist so, sag einfach Beat-Playlisten. Es gibt ja viele, die gar nicht so Lo-Fi sind.
Ah, du weißt, aber ich glaube, dann weiß die Allgemeinheit, dass du jetzt mit Trap-Beats kannst du jetzt nicht in so einer Playlist. Es ist schwer, in so
das
Playlisten
zu landen. Gibt da auch Trap-Beats drin, aber halt nicht die klassischen Trap-Beats. So.
Du weißt aber, was ich meine, okay? Jetzt bin ich der Typ und benutze ein Sample, ne? Mhm. Weil ich denke, das machen alle anderen ja auch. Ne? Mhm. Ich sag dir, hey, das ist hier meine Musik, ich lade das hoch, das wird irgendwie so ein Hit, 20 Millionen Klicks, läuft seit 10 oder sagen wir mal, seit 3 Jahren in Playlisten, generiert was, jetzt kommt irgendwann jemand und claimt das und sagt so, hey, warte mal, Das Ding ist ja ein richtiger krasser Hit geworden. Was ist denn hier los? Das ist doch meine
Komposition. Das ist doch Herbie Hancock. Das ist doch Herbie Hancock.
Und wie geht ihr als Vertrieb damit um? Brieft ihr sozusagen die Producer, dass ihr sagt, hey Jungs, also schafft Content möglichst ohne Fremdmaterial, rechte Dritter oder... Weil es ist super schwierig, weil das gehört ja zu diesem Kulturding dazu. Das ist ja Jay Dilla, das ist ja...
Das ja, also das Ding ist so, wenn du so einen Vertrag unterschreibst, dann unterschreibst du natürlich auch einfach, dass du an allen Sachen, die du uns anlieferst, halt auch die Rechte hast und dass da keine Rechte Dritter verletzt werden. So,
okay. Ne?
Also sprich, ich kann jetzt niemandem sagen so, okay, du machst irgendwie die geilsten Loops aus Schallplatten so, voll geil, komm zu uns, so, ne?
Mhm.
Das Ding mit diesem ganzen Sampling ist halt so, dass es immer noch nach dem Prinzip so ein bisschen funktioniert, also so, wo kein Kläger, da kein Richter, so, ne? Also
genau.
Es gibt super viele Sachen, die sind da draußen, da wurde halt noch nicht entdeckt, dass das irgendwie das alles nur an dem Sample hängt, da kümmert sich halt niemand drum so, weil es halt jetzt irgendwie kein besonders gut aufgestellter Verlag ist, der sich darum kümmert, irgendwie da die Rechte wahrzunehmen, etc. So, also ich will das halt einfach nicht wissen, so, ne? Also das ist so, dass da mit Sampling gearbeitet wird. Und ich finde das prinzipiell halt auch einfach gut, aber dass das natürlich potenziell irgendwann so bumerangmäßig zurückkommen kann, weil du dich halt nicht um die Rechte gekümmert hast, ist auch klar, so, ne? Und ein Label oder ein Vertrieb so, die werden natürlich etwaige Claims von Dritten irgendwie natürlich eins zu eins an den Künstler weitergeben, so, ne?
Mhm.
Weil du hast ja gesagt, so, du hast die Rechte dran.
Mhm.
Also ich kann da auch einfach wieder nur sagen, so, ey, mach's vielleicht einfach so gescheit, dass es niemand peilt, so, oder lass es. So.
Mhm.
Also ich meine, super viel von diesem Lo-Fi und Instrumental-Kram kommt natürlich auch von Produzenten, die halt auch einfach wissen, was sie tun und dementsprechend da jetzt nicht einfach nur einen Loop hochladen, sondern halt einfach wirklich Musik produzieren. So, also sprich, das junge Talent, das jetzt halt einfach irgendwie gute Samples findet, das ist halt jetzt einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß, so,
mhm.
Weil die Möglichkeiten, sowas zu erkennen, halt auch technisch zum Beispiel, halt immer besser werden. So, dementsprechend, du kannst, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht mehr unerkannt irgendwie samplen. So.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo zum Beispiel eine Digitalisierung noch stattfinden wird. Ich glaube, dass der Verlag, der die Rechte an dem an der Underground-Jazz-Platte, die du vielleicht irgendwie auf dem rumänischen Flohmarkt gekauft hast und denkst, ach, das kriegt sowieso keiner mit. Dass der das wahrscheinlich nicht mitkriegt, ist im Moment noch der Fall. Aber ich glaube, dass mit der Entwicklung von KI und von Robots, die da irgendwie durchgehen und Sachen hochpitchen, runterpitchen, schneller machen, langsamer machen und dann gucken und abtracken und dann wahrscheinlich so ein Verlag einfach so einen Robot einsetzen kann. Ich glaube, das wird in naher Zukunft, ich weiß nicht, wie nah das ist, aber das wird wahrscheinlich irgendwie passieren. Und das muss man, glaube ich, jetzt einfach schon bedenken bei dieser Sache, dass das
ja,
früher oder später
natürlich
passieren kann. Und ich glaube, auch da ist natürlich, ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber in dem Moment, wo du halt Werte schaffst dadurch, ne, also einfach auch wirklich relevante Klickzahlen hast und Leute das dann übersetzen können in Geldbeträge, die wirklich relevant werden, wo es sich auch dann lohnt, mal einen Anwalt einzuschalten. Ich glaube, wegen 100.000 Streams wird jetzt keiner kommen und einen Anwalt einschalten, weil sich das nicht lohnt. Aber wenn es halt irgendwie
350 Euro geht,
ja,
schon.
Ja, kann man, gut. Aber sagen wir mal, spätestens bei 10 Millionen Streams oder 5 Millionen wird dann wahrscheinlich schon jemand kommen und sagen, also wartet mal, da gehen wir jetzt mal los. So, das sollte man halt nur auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das ist auch gar kein Thema nur für Lo-Fi-Beat-Playlisten, sondern das ist natürlich ein Thema für jegliche Art von Rap-Produktion, in der ja auch immer noch gerne gesampelt wird. Und,
Also ich meine, da ist, also ich finde es ja schade, dass es nicht irgendwie, also ich mag ja Samples so per se. Ich finde, das ist einfach eine geile Technik und es gibt auch nach wie vor super viele Sachen, die noch nicht bearbeitet wurden, so, oder die, ne, also man kann immer noch neue Samples entdecken und was weiß ich. Also ich finde es schon ein bisschen blöd, so, ne, dass quasi dieser ganze digitale Markt und was es da an Möglichkeiten gibt, irgendwie, dass das so ein bisschen darauf hinausläuft, dass man das bald nicht mehr machen kann, so ohne irgendwie dafür auf die Mütze zu bekommen, ohne oder es vorher irgendwie zu klären. Aber ich denke mal auch, dass es da genügend kreative Möglichkeiten gibt, wenn jemand so eine Musik machen will, dass sie auch irgendwo ankommt, dass sie jemand hört. So. Die Frage ist halt, ob man damit dann irgendwie noch Geld machen kann. Also, ne? Also ja. Ich weiß auch nicht so, da müssten wir mal halt irgendwie fragen, so, wie sieht Madlib seine Zukunft auf Spotify? So, keine Ahnung, so eigentlich, da kann man ja alles wegclaimen, so wahrscheinlich, wenn man halt weiß, was es ist. Aber ja, da bin ich auch echt gespannt, so, ob es da noch vielleicht auch wieder eine Bewegung hingibt zu irgendwie dezentralen digitalen Geschichten oder ob man dann halt einfach, wenn man Sample-Musik hören will, dass man da halt einfach ein Tape von jemandem kaufen muss. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das aber auch nie so richtig anders war. Ich glaube, dass es auch schon immer so war, nur die Schwelle ist halt immer noch die gleiche und sobald es quasi um relevante Beträge geht oder ging, war das auch früher schon so. Und jetzt hast du halt einfach nur vielleicht durch eine gewachsene Beat-Szene gibt es halt dann dort vielleicht auch wieder Titel, die plötzlich dort zu Hits werden und dann auch wieder so viel Geld generieren, dass halt in dem Fall dann auch ein Verlag oder ein Artist kommt, der gesampelt wurde und sagt, ey, da will ich jetzt aber was von abhaben. Und das ist natürlich was, das killt in dem Fall natürlich die Kreativität, aber das war ja auch noch nie anders, sondern es war schon immer so, dass wenn du... Ich glaube, damals in Sammy Deluxe, da mit seinem Weck mich auf, der dann irgendwie auch plötzlich, als das Ding plötzlich auf 1 war.
Crow Easy.
Oder Crow und Easy, genau. Dann irgendwie festgestellt haben, oh fuck, jetzt ist das ja größer geworden, als wir dachten. Und natürlich kommen dann die Leute, weil sie sagen, hey, hier ist Money zu verdienen. Und es ist ja auch irgendwie gerechtfertigt, weil du verdienst ja plötzlich Geld mit dem Kreativen von anderen Leuten. Und das sind ja nicht zwangsweise immer diejenigen, die dann da die großen Artists, die sowieso schon irgendwie so viel Kohle haben, sondern da steckt ja auch vielleicht der Songwriter dahinter, der eigentlich nur die Publishings hat und nicht irgendwie die große Welttournee noch damit gemacht hat und dessen einziger Hit das vielleicht ist oder so. Und das sich irgendwie noch mit 10 Leuten teilen muss. Also das muss man ja irgendwie alles bedenken. Und deswegen war das, glaube ich, nie so richtig anders. Man muss halt dessen sich jetzt bewusst sein und natürlich macht es wahnsinnig viel Spaß zu samplen und ist geil und aus alter Musik neue zu machen, das ist mega, aber man muss natürlich wissen, wenn ich dann diesen Weg aber kommerziell einschlage und daraus kommerziellen Nutzen ziehe, der über eine gewisse Grenze hinausgeht, die halt nicht mehr so Bagatell ist, sondern halt wirklich dann Geld verdiene und mir davon ein Einfamilienhaus kaufe oder sowas, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass irgendjemand kommt und sagt, das ist aber mein Einfamilienhaus, zumindest mal der Keller. So. Und ich glaube, das war auch nie anders, so richtig.
Ja, also ne, ich meine, es gab halt einfach auch eine Weile so Vertriebsmöglichkeiten von Musik, die halt so an allen eigentlich legal vernünftigen Wegen vorbei passiert sind. So. Also ich erinnere da so halt so an so Mixtapes und was weiß ich nicht alles. Also so oder auch so diese ganze Musikpiraterie-Geschichte und so. Also ich denke, wenn irgendwie Sample noch einen kulturell irgendwie einen Wert hat und das irgendwie viele Leute gut finden, so, ne, dass sich da auch irgendwie entweder Lücken im System finden lassen, um das trotzdem zu machen. Oder eben, also ich meine, es gibt ja schon so eine, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber neulich bin ich über so eine Webseite gestolpert, die klären, also
Tracklip
für einen, so, ne? Wie heißt das?
Tracklip. Da wollten wir auch mal eine Sendung drüber machen. Tracklip, schwedische Firma, ja. Sind Loop Troop Rockers, der DJ von den Loop Troop Rockers macht das.
Promo und so, ja?
Ja, genau. Ah, okay. Die machen das.
Krass. Und das funktioniert gut? Oder, also... Habt ihr da schon Erfahrungswert? Weil ich fand das total spannend so.
Das ist super
Weil dann
cool.
Könnte das ja wieder komplett irgendwie zurückkommen. So
das eigentlich. Ist das, was ich, du gehst dahin, du samplest oder du samplest was, du bezahlst dafür eine Fee, eine Master-Fee und du teilst deine Royalties mit den Originalkünstlern. Die kriegen pro Sekunde diese Samplen, kriegen sie halt so und so viel Prozent. Und du hast danach keinen Kopf weg mehr.
Aber du kannst halt auch nur, dass das alle richtig verstehen, du kannst halt nur das benutzen, was auf dieser Plattform halt ist. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendein Sample nehmen von Michael Jackson und dann hingehen und sagen, klär das mal für mich.
So, das sind die Sachen, die sie klären und diese Plattform wächst stetig. Ne? Der Katalog hat einmal irgendwann angefangen mit 1000 Songs, ich glaube jetzt sind da irgendwie so 10.000, 12.000 Songs da. Und das finde ich ein super Tool, weil die haben da auch Isaac Hayes. Ne, die gucken, die werden ja auch immer größer. Jetzt ist Scott Storch, breakt das so ein bisschen. Timbaland ist so ein bisschen dahinter. Auch größere Producer versuchen das jetzt irgendwie Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und das ist eigentlich wie ein Plattenladen. Ne? Nur, dass du halt einfach, wenn du samplest, alles geklärt hast. Finde ich
siehst spannend. Du? Dann haben wir da doch irgendwie hast die Probleme. Ganz, ganz umsonst, du gefachsimpelt.
Naja, kommt man in dem Moment ja nicht drauf. Aber es ist halt trotzdem sowas, du findest, das ist ja das, was Spaß macht, in den Plattenladen zu gehen, ne? Zu dicken, die rumänische Platte da aus dem, was weiß ich, oder die UdSSR-Platte. Und du hast halt diesen Break drauf, den du sonst nirgendwo hast.
Du willst halt dann den haben, du willst, ne? Also, das ist ja auch so ein bisschen Kultur und das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Deswegen glaube ich, und es geht ja vor allen Dingen auch so ein bisschen um das alles, was Leute schon gemacht haben. Und ich glaube, dass da einfach jeder Hip-Hop-Producer wahrscheinlich irgendwo noch so seine Leichen im Keller hat und so hofft, ja. Dass hoffentlich das niemand irgendwann entdeckt. So. Aber ja.
Trotzdem ist es einfach mal wichtig gewesen, zu hören, wie das der Vertrieb sieht, weißt du? Dass viele, die uns dazuhören, also, die wissen das gar nicht. Überhaupt, dass das irgendwie Konsequenzen mit sich bringt.
Aber ihr gebt das auch komplett weiter, ne? Also das heißt, ihr seid da komplett raus. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Michael Jackson Foundation kommt und irgendwie sagt so, ey, das ist aber nicht geklärt hier. Und dann kommen die zu euch und sagen, take down oder was? Und wir haben jetzt, da sind 20 Millionen Streams drauf. Wir kriegen jetzt 70.000 Euro von euch. Please, her
also
damit.
Also zum einen jetzt so, wenn jemand mit Sachen ankommt, wo wir sicher sind, hey, das ist ein Sample oder das ist eine Rechteverletzung, so, dann weisen wir den darauf hin und sagen, dass wir das nicht ausliefern können.
Ja, okay, also,
das machen wir so, ne? Sollte dann irgendwie aber trotzdem mal irgendein Claim auftauchen oder so, dann betrifft er ja als allererstes mal die Stores, ne? Also weil wenn da jemand jetzt seine Rechte verletzt fühlt, dann bemerkt er das wahrscheinlich am ersten bei irgendeinem von den Stores. So, und schreibt die dann an und sagt so, hey, da ist ein Song bei euch, der verletzt meine Rechte, so, was soll das? Nehmt den mal runter. So, dann kommen die zu uns und sagen, ja, hier, da gab es irgendwie ein Problem, so, den nehmen wir jetzt runter, so, und dann verweisen die den an uns. So, und wir sagen dann so, hey, da wurde uns zugesichert, dass da die Rechte irgendwie vorhanden sind, ist wohl doch nicht so. Hier, setz dich mit Künstler XY auseinander, beziehungsweise mit demjenigen, der das uns angeliefert hat, ob das ein Label oder ein Künstler ist. Also den Fall hatte ich persönlich, also ehrlich gesagt noch nie so, weil man so die offensichtlichsten Sachen, die kann man ja im Vorfeld auf jeden Fall immer erkennen. Wenn du da irgendwas hörst und denkst dir so, wow, das ist aber voll der Hit, so, und dann fällt dir irgendwann auf, so beim Drüberschlafen, so, ach, daher kenne ich das. Dann spricht man halt mit den Leuten so, ne, also und tatsächlich, ehrlicherweise muss man auch sagen, so dass die meisten Leute, die irgendwie dreist samplen oder irgendwas verwenden wollen, woran sie nicht die Rechte haben, die fragen natürlich vorab so, ob wir das irgendwie klären können oder ob das okay ist. Aber hey, könnt ihr noch das nicht doch irgendwie machen oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, wir können nicht wissentlich rechte Verletzungen mittragen. So, das geht einfach nicht.
Voll.
Also dementsprechend versucht man das halt natürlich im Vorfeld irgendwie zu klären.
Nein, aber ihr könnt sozusagen dann auch falls so eine Forderung käme, ne, und es ist jetzt sozusagen nicht nur, dass der Song das Recht verletzt, sondern der Song auch tatsächlich schon spürbare Beträge eingespielt hat, die ihr auch schon ausgezahlt habt. Das heißt, das Geld ist im Prinzip weg und steckt vielleicht auch schon in der neuen Rennfelge oder was auch immer. Und und dann kommt da jemand, dann könnt ihr rein rechtlich quasi einfach 1:1 sagen, so, okay, wir haben das Ding zwar geliefert, aber es ist nicht unser Problem, bitte geht zu Künstler XY, hier ist die Adresse, euer Problem, bitte klärt das untereinander.
Ja, prinzipiell ist das schon so, ne? Also wie das jetzt ich bin jetzt auch kein Rechtsanwalt, so, ne? Also deswegen mag ich da jetzt auch keine Aussage darüber treffen, so wie das dann en Detail irgendwie funktioniert. So. Aber ne, wir lassen uns halt einfach zusichern, so, dass die Rechte da sind. Wenn sie nicht da sind, dann ist das halt eine Vertragsverletzung. Dementsprechend ist es dann jetzt nicht unbedingt unser Schreibtisch, auf dem das dann explodieren muss. Mhm. Ne?
Ja.
Also das
ist klar.
So. Aber ne, das ist ja eigentlich auch so eine Binse jetzt irgendwie so, ne? Also egal wo du das machst, so ob du jetzt ein Label bist oder keine Ahnung, so, ne? Wenn du irgendwie Rechte verletzt, so alle die daran beteiligt sein könnten, die versuchen sich ja von solchen Forderungen irgendwie frei zu machen. Dementsprechend sind die meisten Verträge wahrscheinlich so gestaltet, dass wenn es so einen Fall gibt, dass dann der Typ, der es zu beantworten hat, halt einfach die auf die Mütze bekommt und nicht alle anderen, die mit ihm gearbeitet haben.
Ja, das steht ja in jedem
Producer Agreement
steht da ja irgendwie drin, dass man sich da quasi frei macht davon. Aber das fand ich jetzt nochmal eine sehr spannenden Ausflug ins rechte Wesen. Ja, mein lieber Marc.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist doch ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben.
Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt und die Zeit gut investiert. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So. Also gerne wieder, falls es noch irgendwelche anderen Themen gibt, von denen ich eine Ahnung haben könnte. So.
Das ist gut zu wissen. Also da wird bestimmt das eine oder andere aufkommen, weil für die Fachkompetenz erstmal vielen Dank. Das ist wirklich, das waren dann auch Interessen, die uns selber irgendwie angetriggert haben. Nicht nur unsere Hörer, sondern wir sind auch da sehr laienhaft unterwegs immer. Ne? Und machen einfach nur Beats und lernen vielleicht auch jetzt im höheren Alter auch erstmal so ein bisschen drumherum. was haben wir denn eigentlich die letzten Jahre überhaupt gemacht? Was sind denn das für Verträge? Und ich glaube, das ist gut, wenn man das schon auch der Jugend mitgeben kann, da auch so ein bisschen sich besser aufzustellen.
Ja, ey, dann danke für die Einladung und ich hoffe, dass das auch sehr viele Leute anhören und das nicht zu viel Widerspruch generiert, was wir da gequatscht haben. So.
Im besten Fall, du weißt doch. Attention, it's all about attention.
Nee.
Hauptsache Aufmerksamkeit generieren. Wir legen
ich
dir das schon.
Ich habe nur so Mittelbock auf Attention.
Das fühle ich auf jeden Fall.
Okay, aber wir sind ja immer noch im Podcast und brauchen ja trotzdem irgendwie Hörer. Deswegen abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Music. Hinterlasst uns so eine Bewertung. Bei Apple Music kann man, glaube ich, machen. Und wenn ihr Meinungen dazu habt, Vorschläge oder einfach uns schreiben wollt, wie kacke ihr das alles findet, was wir hier machen und was für ein Blödsinn Marc gerade erzählt hat, oder eine eigene Meinung habt dazu oder rausgefunden habt, wie man das alles faken kann, schreibt es uns an beatsandtreats@gmail.com. Wir haben jetzt eine eigene
E-Mail-Adresse. Wow.
Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit ihr uns das quasi schreiben könnt. Und wir werden dann in den nächsten Sendungen einfach dazu Stellung nehmen oder das mal vorlesen oder wenn ihr Fragen habt, die dann irgendwie da drinnen beantworten. Weil uns viele auch immer so über Instagram Sachen geschrieben haben und dann kann man das irgendwie mal so schlecht in die Sendung reinnehmen oder auch nicht alles beantworten immer. Deswegen bitte da jetzt hin, beatsandtreats@gmail.com.
Genau, und wir haben zwar jetzt eine Sache vergessen, den Treat of the Week, aber ich glaube, das ganze Ding hier ist doch gerade so unser Treat of the Week. Ich glaube, das wird einfach viel zu lang sonst. Gibt's aber nächste Woche wieder, wir haben was Cooles vorbereitet und bis dahin, macht Beats, habt Spaß dabei, wir sind raus. Peace.